Tipps und Tricks für deine perfekte Wanderausrüstung. Schuhe, Rucksack, Zwiebelprinzip und Co. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, deinem Podcast fürs Wandern und Reisen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Seit über 35 Jahren leite ich nun Wandergruppen auf der ganzen Welt, habe inzwischen schon mehr als 50.000 Wanderkilometer zurückgelegt und unzählige Touren selbst geplant und durchgeführt. Als ausgebildeter Bergwanderführer kenne ich aus erster Hand, dass eine gute Ausrüstung wirklich für den Erfolg und die Freude oder auch den Frust oder Scheitern einer Wanderung entscheiden kann. Meine praktischen Erfahrungen habe ich schon in 3 Büchern über das Wandern festgehalten. Heute möchte ich diese Erfahrungen mit euch teilen und habe einen super spannenden Gast mitgebracht, nämlich den Andreas vom Bergfuchs in Graz. Ein absoluter Experte für Wanderausrüstung, der seit Jahrzehnten Wandern als Beruf, so wie ich, eben ausübt, aber eben von der technischen, von der Bergsport- und Funktionsseite. Als Shopleiter von Bergfuchs, einem der führenden Fachgeschäfte für Bergsportausrüstung in Österreich, bringt er so eine fundierte fachliche Perspektive auf das Wandern mit. Und jetzt möchte ich einfach mit ihm plaudern, aber bevor wir einsteigen, Andreas, magst du dich kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich bei so einer spannenden Sache dabei sein darf.
Ja, gern.
Ich bin der Andreas, ich bin mittlerweile auch schon über 50 Jahre alt, sehr lange in der Branche tätig, seit meiner Lehre eigentlich, mit 15 Jahren habe ich angefangen, also mittlerweile über 40 Jahre in der Sportartikelbranche tätig und im Speziellen die letzten über 30 Jahre bereits, also im rein Outdoor-Bergsporthandel unterwegs. Habe das, wie gesagt, eben von der Pike auf gelernt, war für mich super. Gar nicht selbstverständlich. Ich wollte eigentlich, sag jetzt mal, etwas Höheres anstreben, was meine schulischen Leistungen aber leider nicht zugelassen haben. Und dann musste ich mich für einen Beruf entscheiden. Damals habe ich 3 Berufe zur Auswahl gehabt und habe mich eigentlich für das entschieden, weil das eigentlich der Sport immer meine Leidenschaft war. Und war dann eigentlich, sag jetzt mal, bestrebt, das Beste aus meinem Job zu machen, für mich das Beste rauszuholen und leite mittlerweile seit sehr vielen Jahren immer wieder, also vor Bergfuchs auch in anderen Shops, also die Abteilungen oder jetzt im Speziellen Bergfuchs Graz den Shop, den Verkauf. Und ja, sag ich mal, bin nach wie vor mit Freude dabei.
Ja, und das kann ich bestätigen. Ich habe ja ein bisschen beim Recherchieren rausgesucht. Schon seit 1998 habe ich erste so Kooperationsposter gesehen, wo wir Reiseausschreibungen gemacht haben mit Weltweit Wandern oder vor Weltweit Wandern noch, wo wir schon mit Bergfuchs zusammengearbeitet haben. Also das ist mittlerweile schon eine lange Partnerschaft. Bevor wir so in Medias Res gehen, ein bisschen zum Andi persönlich. Wie bist denn du heute in deinen Tag gestartet, Andi?
Ja, ich habe eigentlich so einen relativ, sag ich jetzt einmal, geregelten Tagesablauf, Morgenablauf. Ich bin ein Frühaufsteher, ich habe Tiere zu Hause, ich habe Pferd, wir haben Hund, wir haben Wachteln, ich habe Hasen, Meerschweindeln. Die fordern mich natürlich nur, ich sage jetzt einmal, jeden Tag in der Früh, dann ist egal, welches Wetter das wir haben. Deswegen bin ich ja, sage ich jetzt einmal, wetterresistent. Also, und ich habe halt mein übliches Prozedere, ich gehe die ganzen Tiere füttern, den Mist entsorgen und solche Sachen. Und natürlich mit den Hunden spazieren im Wald, das ist so meine nette Vorbereitung dann, bevor ich mich auf den Weg in die Arbeit mache. Weil da bin ich im Wald unterwegs mit den 2 Rabauken, die wir relativ jung sind und viel bewegen brauchen. Und das, also ganz mal entspannt mich schon mal für den Tag.
Also schon in der Früh ein intensiver Naturkontakt mit deinen Tieren. Du lebst am Land, ein bisschen außerhalb von Graz.
Ist richtig, ja. Ich wohne also jetzt mal außerhalb von Graz, nördlich von Graz, im Bereich Sembriach, direkt am Waldrand. Habe einen großartigen Blick von meinem Schlafzimmer, sage ich jetzt mal, auf die Kleinalm. Also wenn ich mich aufsetze in der Früh sehe die verschneiten Berge momentan, oder weniger verschneiten Berge momentan, aber die Rücken sind gut weiß.
Also die Berge sind schon in der Früh, wenn du die Augen zu aufmachst. Ja, super. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben ja wirklich eine lange, lange Partnerschaft. Und was eben wirklich cool ist, ist, glaube ich, dass wir sehr ähnliche Werte haben. Unseren beiden Firmen geht es um Qualität. Wir wollen nicht irgendwas schnell, was vielleicht dann eine kurze Halbwertszeit hat, verkaufen oder konzipieren, sondern uns geht schon um Nachhaltigkeit im besten Sinne, dass wir wirklich quasi investieren, dass wir in Beratung investieren, dass wir schauen, dass wir mit einer guten Qualität arbeiten. Wie erzähl vielleicht ein bisschen was drüber. Wie das, arbeitet ihr da?
Das sicher auch genauso. Also es kommen ja immer wieder Kunden von weltweit wandern zu uns und man sieht schon, also da auch den Zugang. Die Leute verstehen das auch, also wie gesagt, uns ist auch genauso wichtig, also Qualität steht bei uns im Vordergrund, Beratung steht bei uns im Vordergrund, das ist uns also extrem wichtig, dafür stehen wir auch mit unseren Namen, wir haben wirklich also eine große Auswahl bei uns im Geschäft und viele kennen uns als Bergsport, aber das Bergsport verbindet ja auch, Berg ist auch mit Wandern zu verbinden und Outdoor. Also wir legen auch Wert auf dieses breite Konzept. Also wir stehen jetzt nicht nur ganz speziell für Klettern und Bergsteigen, sondern Wandern auch extrem wichtig oder eben der Outdoor-Bereich.
Was mir voll taugt hat, meine Tochter Laura, haben wir ja vorher geredet, arbeitet seit einigen Monaten nicht da in Graz, sondern im Shop in Wien. Ja. Und die hat berichtet immer wieder begeistert, dass es Schulungen gibt, dass die Mitarbeiter zusammen klettern gehen, dass es im Keller unten sogar eine eigene Kletterwand gibt, wo man die Mittagspause verbringt und dass immer wieder tolle Expertinnen kommen zu Schulungen für Gore-Tex, für Bergschuh, für Klettern. Also ihr investiert da wirklich viel in eure Beratungsqualität. Das taugt mir echt voll.
Ja, das ist absolut richtig. Wir legen also sehr viel Wert darauf, dass unser Personal also wirklich fundiertes Fachwissen bekommt, das sie nicht nur rein aus der Praxis also kriegen. Also wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die das leben, was wir eigentlich also bei uns im Geschäft also auch anbieten. Also wir haben jede Kategorie, wir haben sehr gute Bergsteiger, wir haben Wanderer dabei, wir haben klassische Outdoorer, die auch reisen, also dabei. Also es zieht sich bei uns durch alle Breiten vom Bergsport und die Mitarbeiter, die wir haben, die sind wirklich mit Herz und Seele dabei und es ist uns immer wichtig, dass wir dann die auch dementsprechend sogar jetzt einmal ausbilden, um wirklich also das Fachwissen auch unter die Leute zu bringen.
Ja, und das Fachwissen, glaube ich, da wollen wir jetzt eher ein bisschen gleich einsteigen in Medias Res. Und so, ich sage immer so, die drei wichtigsten Säulen, auf der das Wandern steht, die drei wichtigsten Sachen, ist sicher buchstäblich drauf stehen, sind die Schuhe. Total wichtig. Absolut. Das zweite ist der Rucksack, über den wir uns ausführlich unterhalten wollen. Und das dritte ist das Zwiebelprinzip. Und dann natürlich ganz, ganz viele wichtige Kleinigkeiten wie Stecken, wie Lampen, wie Accessoires, über die wir natürlich dann auch noch reden werden. Aber lass uns gerne mal einsteigen so in die Basis, auf der man steht, über die Wanderschuhe ein bisschen reden. Wir haben ja beide so ein paar Schuhe da am Tisch mitgebracht. Unsere Gäste können das nicht sehen, aber wir werden es gut beschreiben. Was ist eigentlich wichtig beim Wanderschuh?
Ja, es ist, wie du schon sagst, eine der wichtigsten Säulen, sie trägt uns ja durch die Welt. Ja.
Genau.
Der Wanderschuh ist grundsätzlich, sage ich jetzt einmal, natürlich das Um und Auf für mich auch das Essentielle, weil der Schuh, der muss einfach wirklich gut passen und muss mir einen Komfort und eine Sicherheit bieten an heute, eine Trittfestigkeit, und darf mich aber nicht, sage ich jetzt einmal, ermüden oder zum Beispiel eine gute Dämpfung ist auch wichtig, also dass ich, sage ich jetzt einmal, geschont wäre. Nicht? Also
voll, kann ich total bestätigen,
sind lang und können sehr anstrengend sein. Man tragt viel Gepäck mit zusätzlich auch, also nicht nur sein eigenes Gewicht. Ja. Und uns ist immer extrem wichtig, dass die Leute so wirklich mal probieren, nicht nur mit offenen Schuhbandeln, sondern reinschlupfen, zumachen, fühlen, ein bisschen drinbleiben, gehen.
Ja, was mir taugt bei euch, es gibt so eine eigene Schuhteststrecke, wo man so bei euch im Geschäft in Graz, also ich glaube, wird sich ein Wiener geben, wo man so schräg, weil es geht ja vor allem ums Bergabgehen. Genau. Der Schuh passt super in der Ebene und dann gehe ich bergab und am schlimmsten fahre ich halt erstmals am Berg und ich stoße vorne an und habe blaue Zechen. Und ich muss zugeben, ich wandere jetzt seit 40 Jahre, so ähnlich so lang wie du. Und vor 2 Jahren ist mir schon wieder passiert, dass ich mir einen etwas zu kleinen Schuh gekauft habe. Der war zwar super breit, aber beim Bergabgehen habe ich schnell gekauft. Ja. Und da ist auch etwas, was ich draufgekommen bin, es ist doch ein bisschen besser, ist vielleicht gegen eure Auslastung, dass man am Nachmittag den Schuh kauft. Da ist der Fuß ein bisschen geschwollener und auch beim langen Gehen, der Fuß schwillt ja an, das Blut, die Blutzirkulation ist ein bisschen dann unten in den Füßen und die Füße sind am Abend und am Nachmittag etwas breiter und größer. Also, und dass man wirklich, und das taugt mir, ich glaube, Schuhe im Internet bestellen, das ist einfach bei Bergschuhen ein Blödsinn, weil jeder Fuß ist anders. Wir fragen auch oft Wandergäste, du, welche Schuhmarke empfiehlst du? Und dann muss ich sagen, Leute, es gibt gute Qualitätsmarken wie Lowa, wie Scapa, wie Hanwag, aber der Schuh muss passen und man kann nicht einen Schuh empfehlen, der mir passt, weil der ein anderer Mensch hat einen schmäleren Fuß, oder?
Absolut richtig. Ja. Es gibt so viele verschiedene Leisten und deswegen ist es auch so schwierig zum sagen. Also mittlerweile auf dem Markt also gibt es sehr viel hochwertige Marken und eben aufgrund der unterschiedlichen Füße habe ich auch unterschiedliche Ansprüche also an den Schuh, ne? Es ist grundsätzlich, gibt es recht, mit der Größe ist eigentlich sehr essentiell. Also die richtige Größe zu wählen ist eigentlich immer das erste Schwierigste. Ich gebe immer einen Tipp, hey, bitte eine Fingerbreite sollte auf jeden Fall Platz sein nach vorne. Ja?
Also so die Zehen ein bisschen bewegen und dann vorn üben und dann eine Fingerbreite.
Also man sagt, das ist so Finger-Daumen-Breite. Also das ist also eine Faustregel einfach.
Sollte schon vorne Luft sein, ja.
Und natürlich, ich gebe da auch recht, also Nachmittagsbrühen ist natürlich ideal, aber oft ist man dann schon länger auf die Füße. Ich kann aber natürlich auch, wenn ich morgendlich laufen gehe und dann schon mal den Fuß richtig bewegen, am Vormittag probieren kann. Ja, genau. Wichtig ist, dass der Fuß schon gearbeitet hat einfach. Und dann, wie gesagt, ist das Wohlfühlgefühl, also in den Schuh reinzuschlupfen und zu sehen, also nirgendwo anzustoßen, nirgendwo zu drücken und ja nicht auf den Tipp hören, ach, das wird schon, das geht sie ein. Es geht sie nicht ein. Wenn ich eine Druckste habe, dann habe ich eine Druckste und die wird selten besser.
Ja.
Also eingehen an Schuh, aber nicht mit Druckstellen eingehen.
Das war vielleicht früher bei den ganz schweren Lederschuhen, die haben dann erst nach 2 Jahren passt quasi. Und vorher hast du blutige Füße gekriegt. Das ist natürlich jetzt Vergangenheit. Die meisten Schuhe, muss ich sagen, die zieht man an, lasst sie eben Zeit, hat eine gute Beratung bei euch und dann passen sie eigentlich. Ja. Wobei man soll natürlich nicht eine lange Tour mit einem völlig neuen Schuh gehen, sondern sollte mal ein paar Stunden, wo man es die noch wechseln kann, einmal Ausflüge machen damit und einmal schauen, wie tut er denn wirklich. Vielleicht so ein bisschen zu, wir haben ja da ein paar aufgelegt. Mein absoluter Favorit ist, und wie gesagt, ich habe halt einen bestimmten Fuß und dieser Tipp ist, müsst selber ausprobieren, aber ist schon der Lowa Renegade, heißt das so? Ja. Spricht man das richtig ganz aus? Genau. Ja. Der begleitet mich, ich weiß nicht, wie lange es den gibt, aber weit über 20 Jahren, ein Klassiker. Ja. Der ist wie ein Botschen.
Ja, absolut.
Also er passt mal. Da könnte man vielleicht ein bisschen zum Innenleben reden. Ich habe es gerade daheim. Da ist quasi so ein Gore-Dex drinnen. Was heißt das?
Also grundsätzlich ist die Lowa Renegade einer der meistverkauften Wanderschuhe über die Jahrzehnte mittlerweile. Ja? Also vom Innenleben her jetzt zu sehen, also wenn man heute reinkommt und sagt, ich will einen Gore-Dex-Schuh, dann darf man nicht davon ausgehen, dass das Obermaterial irgendwo textiles Material ist, sondern das bettet sich sehr wohl auch in den Lederschuh ein. Ja? Also Außenmaterial Leder oder Stoff mit Textil gemischt und Leder geht genauso. Gore-Tex-Membranen im Schuh sind immer innen drinnen, im Futter, auf der Außenseite des Futters aufkaschiert. Ja? Das Gore-Tex hat den Vorteil, dass der Schuh von Haus aus wasserdicht ist, weil das in den Socken eingeordnet ist, in den verschweißten. Ja? Durchaus auch eine Atmungsaktivität besitzt, die man allerdings in einem Schuh, sage ich jetzt einmal, trotz allem etwas begrenzt betrachten muss, weil ich habe dann Polstermaterialien drinnen, ich habe dann das Ledermaterial oben drüber, also die Durchlässigkeit wird dann natürlich schon begrenzt in so einem Schuh drinnen.
Ich muss dazu sagen, ich war ja ein glühender Leder-Fan, weil, so wie du sagst, das Gore-Tex hat eine gewisse Atmungsaktivität, aber man schwitzt auf alle Fälle mehr als im Lederschuh. Allerdings, vor allem in heißen Ländern, wenn ich jetzt irgendwo in Griechenland, wo es sehr trocken ist, wandern gehe, dann schwitze ich noch ein bisschen mehr und es kommt natürlich diese Feuchtigkeit schwer raus aus einem Gore-Tex-Schuh. Allerdings muss ich sagen, seit ein paar Jahren merke ich, dass einfach die Leichtigkeit des Schuhes schon auch wichtig ist für mich. Und der Lederschuh, muss man sich überlegen, ist ein Naturmaterial, ist viel atmungsaktiver, aber ist halt schwerer. Und im Zweifelsfalle, ich habe mehrere Schuhe zu Hause und ich denke mir, Wanderreise, Griechenland, habe ich dann doch den leichteren mit. Also das ist einfach so.
Gib wieder recht, Christian. Das ist der Trend geht generell zu leichteren Schuhen. Ja. Wobei die Leute oft einmal zu leichte Schuhe nehmen. Man darf das Gewicht nicht nur im Vordergrund stellen, weil ich finde, man sieht sehr viel Leute einfach zu wenig Schuh am Fuß haben.
Sag ich jetzt mit einem Turnschuh
ins Gebirge rein. Zu wenig Stabilität unterwegs. Genau. Aber ich gebe da schon recht. Ich selbst bin allerdings also ein großer Fan nach wie vor von einer Lederschuh. Ich trage selber gerne, also für viele Wanderungen oder eher in den Bergenbereichen, meinen Volllederschuh, der nicht allzu schwer ist, also natürlich schon schwerer wie ein Gore-Tex, aber ich liebe ihn vom Komfort. Er ist einfach, ich habe ein bisschen problematischere Füße und da passt sich das Leder oft besser an den Fuß an. Das mag ich schon sehr gern und von der Pflege her auch überhaupt kein Problem. Die hochwertigen Ledermaterialien kannst du zuwachsen, das ist kein Thema, also die bleiben
auch dicht. Das ist vielleicht auch irgendwie interessant, also ich tue das immer so, da gibt es ja, ich glaube die Firma heißt Nickwax oder andere, das trage ich auf, das hat so scheinbar ein bisschen ein Lösungsmittel, ist wie ein Schuhpasta, ein bisschen dicker mit Wachs und dann komme ich immer mit dem Föhn, im Winter oder im Sommer kann man es in die heiße Sonne stellen, aber sollte man nicht. Okay, entschuldige, du sagst das schon nein, na, sag bitte.
Ja, heiße Sonne hat einen ganz großen Nachteil, man stellt ihn schon aus, ich denke da gar nicht drüber nach, lass ihn einfach stehen dort, nicht? Weil was soll so sein bei dem Schuh? Ja? Aber die große Gefahr besteht, dass er wirklich also anfängt, sich aufzubiegen und dann wird der Schuh zu kurz.
Okay.
Das glaubt man gar nicht.
Weil also so heiß wird die Sonne.
Ja, es wird zu heiß und die Brandsohle, die Sohle, die ober der Gummisohle ist.
Auf der man steht quasi.
Die für die Stabilität oder die Steifigkeit des Schuhs verantwortlich ist. Die ist aus einem Kunststoff. Und die kann da passieren, dass sie anfängt, durch die Hitze sich zu biegen und dann ist der Schuh plötzlich zu kurz.
Hey, das sind echt wichtige Experten. Ja. Schau, da lerne ich noch immer was. Ja. Na, das habe ich mir erwartet bei einem Expertengespräch, dass man Neuigkeiten hat. Ja. Na, okay. Aber dieses Wachs ist ganz wichtig und das kann man natürlich auch beim Gore-Tex-Schuh oder soll man sogar. Also so Schuhpflege, wo man immer wieder, wenn es ein Lederschuh ist, das einwachst und dadurch die Nähte geschmeidig haltet, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
Auch das Leder, aber das kann brüchig werden mit der Zeit, nicht? Und bei den gemischten Materialien verwendet man am idealsten ein Spray. Also die sind ja alle mittlerweile sehr umweltfreundlich, aber da kann ich das Wachs schlecht verwenden, weil das im Stoff nicht richtig reingeht. Gell?
Und das sagt es ja natürlich, oder? Das beratet es ja. Das ist das richtige Pflegeprodukt. Ja. Eins muss ich noch dazu sagen, vielleicht so am Ende dieser Schuhdiskussion, dieser Lowa Renegade finde ich total super. Das Einzige, warum ich ihn jetzt oft dann nicht mehr nehme, ist, er hat wirklich viel Nähte. Also er wird aus vielen verschiedenen Lederstücken gemacht. Wenn man ihn so anschaut, ich halte ihn da jetzt gerade in der Hand. Dadurch ist er so bequem wie ein Hausschuh. Aber wenn ich im Gelände, im Geröll gehe, wenn ich irgendwie viel steinige Wege gehe im Gebirge, dann haltet der bei mir oft kürzer als ein Jahr, weil sich die ganzen Nähte auftrennen. Da finde ich so eine Kategorie drüber, ein Schuh, der mit viel weniger Nähten ist, einfach viel besser, weil er länger haltet. Also das muss man sich einfach gut überlegen. Wenn ich so ins Gebirge gehe, wo Geröllfelder sind, dann wir mit so einem zu leichten Schuh nicht lange Freude haben, dann ist besser, man hat einen Schuh, wo einfach mehr Leder ist und weniger Nähte.
Und Geröllschutz vor allem auch. Und das ist gerade auch also bei Weitwandern oder bei Wanderungen oder Wanderreisen, wo man sehr viel in vulkanischen Gegenden kommt.
Genau, da ist ja spitz und scharf.
Darf man eins nicht unterschätzen. In solchen Gegenden werden die Schuhe extrem stark strapaziert. Also da ist halt ein stabiler Schuh mit einem guten Geröllschutzrand, das um und auf, weil da komme ich mit einem leichten Schuh ans Limit. Das schneidet das auf.
Der löst sich auf dann, kann ich bestätigen. Wobei es gibt natürlich jetzt auch ein zu schwer. Also bei all unseren weltweit Wandernreisen geht es ja, außer vielleicht Kilimandscharo, nicht wirklich um Bergsteigen, sondern um Bergwandern. Also ich brauche auf alle Fälle keine super schweren steigeisenfesten Böcke, die schwer sind. Also es gibt nach oben ein Limit und nach unten natürlich auch. Da sieht man natürlich viele Leute mit Turnschuhen und Sneakers, aber da hört man dann auch immer wieder, dass die Bergrettung ausrücken muss, weil Leute da mit Sandalen, also ich übertreibe jetzt im Klettersteig, also man soll schon das richtige Material für die richtige Tour wählen.
Ich finde wichtig, also gerade bei so Weitwanderungen, wenn man mit Rucksack unterwegs ist oder zu Wanderreisen, wenn man mit Rucksack unterwegs ist, so Tagesrucksäcken mit 20 bis 30 Liter, die oft einmal ein bisschen Gewicht oder
noch
von Verpflegung und Wasser, dass ich auch einen Schuh habe, ich bin ein Fan von dem, dass er zumindest mittelhoch ist. Ja? Das ist einfach die Knöchelstabilität zu gewährleisten. Man ist einen ganzen Tag unterwegs, man wird müde. Der Schuh unterstützt mich einfach dann dabei, was? Der hält mich.
Also nicht so ein niedriger Holzschuh.
Ja, genau. Das ist oft zu wenig. Also das ist ein Mittelschuh, so wie es eben der Lovarene geht, ist oder eine Klasse drüber, die sind schon richtig ideal für solche Sachen.
Wobei es gibt da für mich auch nicht so ein Allheilmittel, weil Bergsteiger, Bergwanderer, die jeden zweiten Tag in die Berg sind, haben natürlich super trainierte Bänder, super Muskeln. Die können vielleicht mit so Halbschuhen oder niedrigeren da drüber balancieren, so Bergläufer oder so sieht man. Aber wenn ich jetzt so am Wochenende wandern gehe, mittelmäßig trainiert bin, dann ist einfach ein hoher Schuh viel besser, weil er mich unterstützt und die vielleicht fehlenden Muskeln und Bänder einfach, also er gibt da gewisse Stabilität und Sicherheit, oder?
Muss ich da absolut zustimmen, Christian. Es ist, wie du schon sagst, sehr individuell. Es ist jemand, der trainiert ist. Wir sehen ja den Trend dahin, sehr stark in diese Trail-Running-artigen Schuhe gehen. Genau. Gell? Ist auch gut für die Leute. Also die sind oft leicht unterwegs und schnell unterwegs. Ja? Aber schon, wie du sagst, also als klassischer, durchschnittlicher Wanderer, sag ich jetzt einmal, finde ich das auch gut, wenn der Schuh einfach ein bisschen mehr Stabilität bietet. Und die paar Gramm mehr, die trage ich immer am Berg auf.
Und vor allem ist es so, am Nachmittag, wenn man müde ist, kennt ihr jeder, dann überknöchelt man. Ja. Und dann bietet so ein Schuh schon einfach einen Unfallschutz in Wirklichkeit, absolut, ein bisschen Sicherheit. Mhm. Ja. Vielleicht, wenn man jetzt so abschließe zu den Schuhen, ein Tipp von mir, sollte eine Blase kommt ja nicht gleich, aber wenn ich losgehe und ich spüre, heute habe ich irgendwie, reibt es mich da hinten. Oft ist es auch ein kleiner Stein oder irgendwas ist im Socken verklemmt. Bitte sofort stehen bleiben. Nicht, ich gehe noch ein bisschen weiter, sofort stehen bleiben. Ich habe da mein Leukoplast, eher breiteres mit, also kein Blasenpflaster gleich, sondern ein Tape. Und das sofort über die Reibstelle drüber kleben und zwar wirklich sofort, ob dem es auftritt. Und damit kann man schon viele Blasen verhindern. Und das Thema Socken ist natürlich eins, das wir kurz ansprechen sollten jetzt. Ein guter Wandersocke verhindert natürlich auch schon gleich vieles. Was gibt es denn da so im Sortiment oder was empfiehlst du da, Andi?
Im Sockenbereich gibt es sehr viel heute im Bereich Merino, also von der Qualität her, man darf sie jetzt nicht erwarten, das sind keine hundertprozentigen reinen Wollsocken, sondern immer gemischt mit einer synthetischen Faser und einer Elastan, da die reinen Wollsocken zu grob sind, zu wenig elastisch sind und sage jetzt einmal, auch zu schnell kaputt werden.
Genau, also das ist das Beste aus zwei Welten.
Genau.
Und wir haben ja noch über Merino nachher als T-Shirt, aber auch in den Schuhen finde ich, sie stinken nicht so schnell, aber das Kunststoff macht sie einfach geschmeidiger oder das anpassungsfähiger. Richtig,
genau. Und es gibt schon noch nach wie vor auch rein auch synthetische Socken. Es gibt Leute, die Winker Merino oder vertragen die Merino, wollen nicht. Dann nehme ich einen reinen synthetischen Socken, die funktionieren auch sehr gut, sind auch gut atmungsaktiv, nehmen nicht so viel Feuchtigkeit auf. Ja. Und eins ist wichtig, man sollte bei den Socken nicht sparen. Die Leute gehen oft mit den Socken, die haben schon 2 oder 3 Jahre an, sind viel gegangen und die Socken werden aber hart von den Fasern her. Die kriegen dann oft einmal so leichte Fuseln außen und so. Das ist ein Zeichen, dass ich den Socken austauschen muss, weil er einfach nicht mehr geschmeidig, nicht mehr weich ist und dann eigentlich sogar für die Reibstelle sorgen kann.
Ja. Okay, also das reibt dann den Fuß auf, wenn er
sie werden speziell an den Fersen oder an den Ballen unten, werden sie hart. Und dann sollte man sie wirklich tauschen. Da spare ich mir nichts, aber so eine Sockenkostzeit zwar zwischen 25 und 35 Euro, aber das zahlt sich immer aus.
Frage nicht, wenn man Blasen hat und dann eine Wanderung nicht gescheit gehen kann, das zahlt sich nicht aus. Nein. Was ich so merke bei mir ist, ich schwitze sehr stark, wenn ich so auf Betriebstemperatur bin und das ist natürlich auch in den Socken drinnen, da habe ich immer gern keinen so einen dicken Socken, sondern einen dünnen und da habe ich mir oft schwer getan, so einen dünnen Wandersocken zu finden.
Ja. Gibt es aber mittlerweile auch mehr. speziell, weil auch diese Trailrunning-Schuhe zugenommen haben, sind die Socken, sage ich jetzt mal, angepasst worden. Es sind halt, ob es Trailrunning-Socken sind oder nicht, sie haben überall diese spezifischen Verstärkungen und Polsterungen, aber auch im dünneren Bereich. Aber es kommt auch auf den Schuh drauf an. Also je kompakter ein Schuh ist, desto mehr Polsterung empfehle ich also für den Fuß. Ja, weil er schon leichter wird, kann ich auch dünner werden. Ja, weil,
okay, es muss zusammenpassen.
Es muss einfach ein bisschen zusammenpassen, ja. Und eben auch, wie gesagt, wenn ich sehr stark schwitze und ich vertrage diese dicken Socken einfach nicht gut, dann macht das auch gar keinen Sinn. Weil dann, je feuchter der Fuß wird, desto empfindlicher wird er.
Ja, genau. Ja, nein, ich glaube, so gute, viel Zeit dazu nehmen, nicht sparen, einen richtigen Schuh zu kaufen, auch wissen, was man tut. Ja. Ja, ich glaube, damit schließen wir das Kapitel einmal. Oh, du wolltest noch was sagen?
Ein kleines Detail würde ich gerne bei den Schuhen noch dazu sagen, das können wir nämlich gleich einbinden, das ist die Einlage. Die passt jetzt eigentlich da rein.
Ja,
Einlage.
Ja.
Also man unterschätzt eigentlich, also was eine Einlage in den Schuh ausmacht, was den Stand, den Komfort im Schuh ausmacht. Es ist, in den ganzen Schuhen sind Standard-Einlagen vorgefertigt, die drinnen, die natürlich nicht für jedermann passen können, aber sie können auch keine speziellen Einlagen reingeben, weil jeder hat einen anderen Fuß. Ja.
Genau. Ja.
Wir haben speziell bei uns in unserem Shop also ein Analysegerät, wo wir dann ausmessen können, welche Einlagen für welchen Fußtyp geeignet sind, mit dementsprechenden Unterstützungen. Und die Einlagen sorgen einfach dafür, dass man nicht nach innen knickt, dass man einen geraden Abrollverlauf im Schuh erzeugt und man hat ein anderes Wohlfühlgefühl. Das muss man einfach im Geschäft damit direkt probieren. Das macht einen Haus und Unterschied aus im Sitz. Auch also, den Fuß halt.
Spannend, das ist mal neu. Also ich greife gerade in den Schuh rein. Also immer wenn man Schuhe trocknet, nehme ich ja diese Sohle raus und tue die oft extra trocknen.
Ja.
Und die Sohle da, also die das jetzt da rausnehme, die kann man austauschen gegen eine speziell angefertigte euch.
Ja.
Muss man gar nicht zum Orthopäden gehen, sondern ihr macht eine angepasste Einlage. Das
wichtig ist, dass wir
ist was nice für mich.
Keine super. Orthopädische Funktion haben diese Einlagen. Die haben nur eine unterstützende Funktion, die den Komfort und auch den Halt im Schuh verbessern können.
Wird aber angepasst.
Aber keine Korrektur.
Es wird aber angepasst an den Fuß vom Wanderer. Oder
die sind vorgefertigte Einlagen. Okay. Also da gibt es einfach verschiedene Höhen, Unterstützungshöhen und
das Stärken. Sucht man sie
aus. Das sucht man sich dann aus, also über das Analysegerät.
Super.
Beziehungsweise wir haben auch ein Modell, das man mit Wärme an den Fuß anpassen kann.
Wow.
Aber wie gesagt, wir sind nicht Orthopäden, das muss man davon nicht unterschätzen.
Also, also wenn man wirkliche Gesundheitsprobleme hat, nicht.
Genau.
Aber auch schon für normale Wanderer und Wanderinnen etwas, was sehr unterstützend ist. Das ist toll, das habe ich neu gelernt. Schau, ich wandere 40 Jahre und jetzt lerne ich da was Neues. Sehr spannend. Gut, dann gehen wir zum nächsten Kapitel. Wir haben da eher ein paar Rucksäcke auch ins Podcast-Studio mitgenommen, weil der Rucksack ist neben dem Schuh natürlich das zweit fast gleich Wichtigste, weil damit transportiert man alles. Und ich muss sagen, da habe ich im letzten Jahr wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und konnte nur ganz wenig Gewicht tragen und habe mich da mit Bauchtaschen beschäftigt, mit Rucksäcken, die man eher auf der Hüfte trägt, also mit diesem Tragesystem, weil ich einfach Probleme gehabt habe mit meinen Schultern und mit meiner Brustwirbelsäule. Und da ist quasi, gibt es ja so ein bisschen zwei Welten. Also es gibt quasi Wanderrucksäcke, die Belüftungssystem haben, das heißt, hinterm Rücken kann man so durchgreifen und es gibt so quasi einen Abstand des Rucksackes. Oder es gibt Rucksäcke, die wir jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen angeschaut haben, weil sie natürlich ein bisschen leichter sind, ist, die nur so Polster haben und kein so richtiges Distanzbelüftungssystem. Was sagst denn du zu diesen zwei Dingern?
Du hast absolut recht, es sind zwei Welten. Mhm. Es gibt die, die sie lieben und die, die sie nicht lieben. Gell? Mhm. Also es ist dieses belüftete Tragesystem bei den Rucksäcken hat natürlich einen Vorteil. Ich schwitze nicht weniger, schwitzen tue ich gleich viel.
Ja, sicher, wenn man schwitzt.
Die körperliche Tätigkeit habe ich. Aber natürlich durch diese Zirkulation im Rückenbereich, sage ich jetzt einmal, kann es leichter auftrocknen und der Rucksackrücken selber wird nicht so nass, ja.
Ich hole mir gleich so einen Rucksack her, deswegen rumpelt es ein bisschen,
Also man sieht es da ganz gut. Du hast da einen Netzrücken, der sehr luftig ist, ja, mit einem sag jetzt mal, handbreiten Abstand zum eigentlichen Rücken des Rucksacks. Ja.
Das kann man oft ein bisschen verstellen.
Ganz genau, gibt es manche, die man verstellen kann, vorspannen kann. Aber der Vorteil, wie gesagt, eben durch die Zirkulation habe ich natürlich ein schnelleres Auftrocknen von heute nach drunter und auch nicht so einen nassen Rücken. Ja.
Also ich mag das ganz gerne, ich trage es noch immer ganz gerne, aber ein bisschen schwerer sind sie.
Der Nachteil, genau, das eine ist jetzt das Gewicht und der zweite Nachteil, finde ich, ist auch, dass die Beweglichkeit, die Rücken sind steifer. Ja. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Und wenn ich jetzt etwas mehr Gewicht mittrage, dann ist auch der Schwerpunkt des Rucksacks weiter draußen.
Also das schupft so ein bisschen hin und her, wenn man weiter weg ist.
Ja, genau, es wird auch weiter weg. Also, und da ist halt der Rucksack, der am Körper nahe sitzt, ja, also vom Schwerpunkt her angenehmer, finde ich. Und er ist auch beweglicher. Also ich persönlich zum Beispiel, ich bin nicht so der große Fan beim Wandern von so einem Rucksack. Ich habe zum Beispiel auch zum Radfahren so ein System.
Ja.
Dort mag ich das, ja. Aber beim Wandern oder auch mal Klettersteigen und dergleichen, mag ich lieber den Rucksack, der am Körper sitzt.
Das also ist, den ohne den
Ja, ohne belüfteten Rückensystem. Ja. Und ich merke halt, wenn ich aber irgendwo ein bisschen höher raufkomme, was dann kalt ist, mag ich schauen, wenn der Rucksack quasi ein bisschen wärmt von hinten.
Ja, stimmt. Im Winter oder bei Skitouren, diese Lawinen-Airbag-Rucksäcke haben das ja alle nicht. Gell? Die tragt man am Körper. Und es ist auch besser beim Skifahren, wenn man sich besser bewegt.
Genau.
Und so eigentlich auch, wenn man so ein bisschen kraxelt oder Hochalpiner geht, ist der eigentlich, schwingt er nicht so hin und her. Hast recht, macht Sinn, ja.
Aber da gehen die Wilden auseinander in dem Bereich.
Ja, das muss man, glaube ich, ausprobieren.
Ja, genau.
Wobei eins ist, das ist immer so mein Tipp, ich gehe ins Bergsportgeschäft und rede mit keinem Verkäufer oder in eine große Store und schaue den Rucksack, aha, die Farbe und probiere ich und dann kaufe ich mir einen Rucksack. Aber das finde ich ja Blödsinn. Einen Rucksack muss man immer mit Gewicht probieren. Also ihr habt ja, glaube ich, eigene Rucksackgewichte.
Ja, genau. Das ist eigentlich unerlässlich. Also ohne Gewicht passt jeder Rucksack. Völlig egal.
Kann man nichts sagen.
Gell? Ich spüre das erst, wenn ich wirklich ein Gewicht drinnen habe. Also 2 Kilo, sage ich ganz ehrlich, brauche ich auch nicht rein tun. Also bei 5 Kilo fängt es an und dann merke ich auch, wie ein Rucksack sitzt. Ja.
Ja.
Weil dann spüre ich die Schultern, ich spüre, ob das Gewicht auf das Becken bringt, was wichtig hinkommt.
Genau.
Also das ist schon essentiell, dass man das probiert, wie ein Schuh.
Ja, und das ist ja auch so, zum Beispiel, ich bin 1,88 groß, ganz viele normale Rucksäcke passen mir ja gar nicht. Also da gibt es ja auch so Modelle, die ein bisschen länger, also Large-Modelle oder welche, die man X-Large-Rücken.
Ja.
Frauen haben auch ein bisschen andere Physiognomie. Ich glaube, da gibt es ja eigene Frauen-Rucksäcke.
Genau, es gibt, also die sind angepasst, nicht nur an den Rückenlängen, da sind auch die Schulterträger anders geformt, kürzer in den Polsterungen und auch die Beckengurte, also die Hüftgurte bei den Rucksäcken sind auch anders geformt, sie stehen etwas schräger an, mehr also auf die Teile oder auf das Becken der Frau angepasst. Das ist ganz wichtig, weil diese Standardrucksäcke einfach sonst nicht gut sitzen.
Ja, also ausprobieren, Zeit lassen, wie bei den Schuhen, oder?
Ganz
gute Fachberatung. Und es gibt natürlich viele Modelle für verschiedene Einsatzbereiche. Von der Größe vielleicht, haben wir gesagt. Also es ist auch, ich glaube so, wir haben im Vorgespräch gesagt, ein großer Fehler ist, dass man zu viel mit hat.
Ja.
So für eine Tageswanderung, meine, reichen so 25 Liter. Bei 30 ist man auf der sicheren Seite, wenn man noch eine dickere Daunenjacken mit hat, aber dann reicht es eigentlich. Also man braucht jetzt für Tageswanderungen meist keinen größeren Rucksack, oder? Wie ist da deine Meinung?
Ich bin absolut bei dir. Also viele tragen einfach zu große Rucksäcke mit sich und füllen die dann auch an. Ja? Das muss man da dazu sagen.
Genau,
und wenn man
da passt ja noch was rein, du willst reinpacken. Ja, genau. Ja.
Und wenn man mal bewusst hergeht und sich das, was man nicht gebraucht hat, auspackt und dann mal genau anschaut nach der Tour, was habe ich eigentlich nicht verwendet?
Ja.
Und mir denke, brauche ich das? Oder lasse ich das wieder weg, dann komme ich schon drauf, dass ich nicht so einen großen Rucksack meistens brauche.
Also das 500-Seiten-Buch braucht man am Berg nicht, weil das liest man eh nicht.
Ja, nicht so richtig, genau. Also man muss sich schon wirklich überlegen, was ist Luxus, was nehme ich nur mit, weil es komfortabel ist, oder was brauche ich wirklich, gell?
Also da habe ich auch viel mit meinem Bandscheibenvorfall lernen müssen, wo ich eben nicht so viel tragen konnte. Ich war 3 Wochen lang am Stück in Italien unterwegs. Ich habe jetzt nicht im Zelt übernachtet, das wäre dann schon ein bisschen schwerer. Aber ich bin einfach von Quartier zu Quartier gewandert und mein Rucksack hat mit Wasser unter 8 Kilo gewogen. Also da merkt man einfach, durch die Rückenschmerzen habe ich gelernt zu reduzieren. Man kann ja unterwegs auch waschen. Da werden wir dann eh auch zu verschiedenen Materialien dann später was sagen, gleich im nächsten Kapitel über das Zwiebelprinzip mit Merino-Wolle. Mhm. Stinkt das Zeugs dann auch nicht so schnell, wenn man unterwegs ist. Also man kriegt das Gewicht schon gut raus und vor allem gibt es einfach viel sehr leichte Materialien inzwischen in den letzten Jahren. Aber da tun wir jetzt das Kapitel Rucksäcke schon langsam abschließen. Eins fällt mir noch ein, ist ein bisschen das Thema Wasser, Regenschutz. Ein Rucksack ist zwar ein bisschen wasserabweisend, wenn es nieselt, aber die Sachen werden schon nass drinnen. Da gibt es ja auch so inzwischen so wasserfeste oder wasserdichte Rucksäcke. Wie schaut denn da aus, der momentane Stand?
Ja. Grundsätzlich ist es natürlich so, die meisten Wanderrucksäcke haben bereits Regenhüllen integriert, irgendwo im Bodenfach drinnen oder auch im Deckelfach,
die das man ist dann so drüber Plastikhülle, die man drüber stülpt beim Regen,
die bei den Nähten verschweißt ist. Mhm. Die Rucksäcke sind grundimprägniert, haben aber bei den Nähten und bei den Öffnungen natürlich also keine Wasserdichte. Mhm. Mittlerweile gibt es sehr viel wasserdichte Rucksäcke auch, die komplett verschweißt sind, komplett also dicht sind. Mhm. Als klassischen Wanderrucksack bin ich nicht bei diesen Rucksäcken. Sie haben, die haben wenig Fächer, weil das auch nicht machbar ist, also mit irgendwelchen Außenfächern oder vielen Zusatzfächern, weil man muss das alles verschweißen und die Reißverschlüsse können eingeschweißt. Also da kannst du nicht so viel Nähte oder Fächer einbauen.
Das ist dann nicht so komfortabel, wenn man irgendwas außen anhängt.
Oder meistens ein großer Sack, anhängt. Der oben mit einem Rollverschluss ist. Genau. Und dann kann ich vielleicht irgendwas dranhängen außen, aber es gibt nichts, also wo ich zum Beispiel seitlich eine Trinkflasche reingeben kann. Ja? Und dann sind auch die Rückensysteme, bei den ganzen wasserdichten Rucksäcken hast du zum Beispiel noch kein belüftetes Rückensystem. Mhm. Das sind alles Anliegende, ohne Polsterung meistens sogar. Ja?
Also das ist vom Komfort dann schon eher Einschränkung. Ja. Ja.
Die sind für mich immer noch eher in der Kategorie Bergsteigen, Klettern, so daheim, wo ich ein bisschen spartanischer vom Rucksack her unterwegs bin, mit wenig Schnörkeln dran. Ja.
Also ich kann das bestätigen, ich mag das auch. Ja. Also ich muss ja sagen, ich habe ja sehr, können wir nachher dann noch drüber reden, ich mag gern Regenbellerinen als Regenschutz und damit hat man dann eh auch den Rucksack unter einer Bellerine und braucht die Regenhülle nicht. Wenn ich allerdings mit einer Jacke gehe, unbedingt den Regenüberzug mit einplanen beim Rucksack, aber meistens ist der dabei.
Ja, das stimmt.
Ja, dann gehen wir weiter. Von Regenschutz geht's natürlich rein in die Bekleidung. Und da ist so die dritte Geschichte von den großen 3 wichtigsten Säulen des Wanderns ist das Zwiebelprinzip. Zwiebelprinzip heißt, man sollte nicht eine schwere, dicke Winterjacke mitnehmen als Wärme- und Kälteschutz, sondern mit vielen verschiedenen Schichten arbeiten, weil jeder kennt es, ich gehe in der Früh los, wenn es in der Hütte ist, ist es warm, draußen ist gleich mal eiskalt, dann ziehe ich verschiedene Schichten an und nach 10 bis 15 Minuten komme ich dann vielleicht schon in die Sonne oder wäre wärmer und dann fange ich an, mich wieder auszuziehen und mittags habe ich dann oft nur mein T-Shirt an und in der Früh war es aber noch sehr kalt, also mit diesen verschiedenen Schichten ist man gut gerüstet und das hat auch ein bisschen was so mit der Funktion zu tun, oder? Fangen wir vielleicht so bei der untersten Schicht an.
Ist auch genau die richtige Vorgehensweise. Das nächste an der Haut eigentlich. Ja, genau. Das ist das erste, was ich anhabe. Nicht? Und das besteht halt entweder aus Merino-Wolle oder aus synthetischem Material. Ja?
Was ist da der Unterschied?
Die Merino-Wolle, die ist also extrem stark im Vormarsch ist, und halt, jetzt mal heute das meistverkaufte Produkt in dem Bereich ist, hat einfach den großen Vorteil, dass sie sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen können, ein sehr gutes Körperklima erzeugen, weil sie doch irgendwo also eine kühlende Wirkung haben, wenn es feucht ist, eine wärmende Wirkung hat, wenn es wirklich kalt ist draußen und geruchsunempfindlicher sind. Und mittlerweile sind die Merino-Teile auch so, dass sie schon mit sehr, sehr gut trocknen können. Also entweder sind sie rein Merino oder sie sind auch gemischt mit synthetischen Materialien oder mit Tencel, auch mit Wollfaser. Also auch schon ein reines Naturprodukt, die jetzt dünner verarbeitet werden können und dadurch auch schneller trocknen können. Jetzt gibt es aber Leute, die vertragen keine Mirinerwolle auf der Haut. Vor allem, wenn man schwitzt, kann es passieren, dass es zum Jucken anfängt. Das kommt einem
auf das ausprobieren, Produkt, oder?
Das muss man ausprobieren.
Weil zum Beispiel, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, mein Bruder zum Beispiel, dem habe ich dann aus Neuseeland, weil das dort quasi ja herstammt, ein Merino-Leiberl mitgebracht und nach zwei Tagen hat er gesagt, heute nicht aus. Ist, weiß nicht, ist Gewöhnungssache, aber gibt es Leute, die das nicht so gut vertragen? Ja, muss man probieren.
Wobei es, es gibt auch verschiedene Hersteller, also die man vertragt oder nicht vertragt. Aha. Also ich muss sagen, auch da gibt es einen Unterschied, das muss man probieren, was sind da am besten Zusage. Also wir haben zum Beispiel eine Marke im Geschäft, die heißt Dewalt, also eine norwegische Firma, die auch in Europa produziert. Die kommt bei uns extrem gut an. Das ist, die hat ein sehr weiches, T-Shirt-artiges Feeling und ist super zum Tragen. Ja? Trotz allem muss man sagen, darf man aber auch die synthetischen Funktionsfasern überhaupt nicht verteufeln. Auch wenn das jetzt Kunststoff ist sozusagen, sind es aber Materialien, die sehr schnell trocknen, vor allem in heißen Regionen. Wenn es warm ist oder im Sommer, mag ich das schon ganz gerne, aber es sehr leicht ist. Es trocknet noch mal schneller auf. Ja? Also darf man überhaupt nicht verteufeln, mag ich sehr gern. Löffler ist zum Beispiel ein österreichischer Hersteller mit seinen Transtex-Shirts. Die verwenden Kunststoff mit Tencel-Fasern drinnen, also die funktionieren auch super gut. Also
ja, ich kann es ein bisschen bei mir bestätigen, wie Merino-Wolle vor vielen Jahren ist, das ja schon rausgekommen ist, war bei mir, hat mir das voll getaugt. Vor allem beim Reisen ist Merino-Wolle ja super. Also selbst bei Städtereisen, wir waren jetzt in Venedig, aber ich habe ein kleines Gepäck und da habe ich zwei, drei Merino-Leiberl und die stinken einfach nicht. Das ist super zum Reisen. Aber wenn ich dann jetzt Wintertour gehe, wo ich dann raufsteige und schwitze, im Schatten des Berges ist es noch nicht windig und dann komme ich rauf ein bisschen auf die Anhöhe und dann fängt der Wind an und ich bin hinten nass, da ist ein Merino-Leiberl einfach, das klebt am Körper und trocknet nicht so schnell. Und ein Kunststoff-Leiberl, ein Funktionsshirt, das transportiert die Feuchtigkeit einfach schneller ab und ich brauche mich dann nicht dreimal umziehen beim Raufsteigen. Also das hat schon seinen Sinn. Beim Reisen ist es natürlich, behelfe ich mir, indem ich mich zweimal umziehe am Tag und halt zwei, drei Leiberl mit habe, die dann aber zwei, drei Wochen habe ich die zwei, drei Leiberl und brauche sie ganz sollten waschen und es stinkt nicht in der Hütte. Also jedes zu seiner Zeit, oder?
Ganz genau, bin ich absolut bei dir. Es ist vor allem Merino-Wolle, ich hänge das da aus, lasse es über die Nacht irgendwo im Freien trocknen, am nächsten Tag ziehe ich das ganz normal wieder an, ohne Probleme. Ja?
Genau.
Da vollkommen recht.
Merino-Wolle hört man ja ab und zu, dass da bei der Schafschuhe große Unterschiede gibt. Da gibt es anscheinend Methoden, die den Tieren Schmerzen bereiten und andere, die schonender sind. Wie was weißt denn du da drüber?
Es geht im Speziellen darum, dass hier also Drüsen geschnitten werden, um spezielle Larven, also oder Fliegenlarven, die sich dort ablegen, sag ich jetzt einmal, zu verhindern, weil die Wolle also schädigen können. Und aufgrund dessen müssen wir schauen, wir das sehr stark, dass wir da nur Hersteller also haben, die extrem auf das achten, dass das nicht passiert, weil das ist wirklich Tierquälerei. Und wir sind bei unseren namhaften Wollherstellern also da auf der sicheren Seite, also dass das dort nicht passiert. Also wir haben wirklich hier nur Dewalt, Icebreaker, Smartwool, Ottervox, also Wollhersteller, die hier sehr stark darauf achten, dass
die tierschonende Haltung absolut, auch.
Ja, genau.
Garantieren.
Ja, garantieren.
Ja, weil es ist ein Naturprodukt und ich denke mir, das gehört irgendwie auch dazu.
Ja. Bei Merino-Wolle muss man noch dazu sagen, dass halt die Haltbarkeit ein bisschen leidet gegenüber einem synthetischen Material. Gell? Das muss ich noch dazu sagen. Ja. Vor allem, wo entstehen die meisten Probleme? Das ist genau dort, wo die Gürtelschnalle ist.
Das
oder der Knopf vom der Hose ist oder eben der Bauchgurt des Rucksacks quasi den dort draufdruckt. Da muss man halt, sag ich jetzt, das muss man in Kauf nehmen. Das ist leider, das ist wirklich so, auch wenn die Leiberl so teuer sind, aber die Robustheit ist hier nicht so gegeben wie bei einem synthetischen Material. Gell?
Ich kann das bestätigen und inzwischen kehrt das ein bisschen zum Schick meiner Merino-Wolle Leiberl, dass die meistens eben um den Bauch herum, wo der Rucksack so zusammengesteckt wird, die haben dort einfach zwei, drei Löcher und manchmal irgendwo bei der Schulter dann kommt auch noch eins und alle schauen und ich sage, ja, Naturprodukt hat ein Loch und das oft schon nach wenigen Monaten Einsatz ist so, muss man damit rechnen.
Genau.
Da ist natürlich eh das Thema Nachhaltigkeit, ist halt so, man hat das Naturprodukt, das oft kürzer hält, und dann habe ich meine uralten, sage ich jetzt, Plastik-Fließjacken zu Hause, die schwer sind, und deswegen nehme ich sie oft nicht mehr so mit, aber die habe ich oft schon 30 Jahre, und die haben sehr, sehr lange Haltbarkeit. Ne? Das ist ja auch Nachhaltigkeit, wenn man, können wir dann nachher ein bisschen reden, also dass man sie Produkte hat, die einfach lang halten.
Ja, ganz genau, das ist richtig.
Ja, wie geht's weiter? Man hat quasi das Leiberl aus verschiedenen Materialien. Ja, genau. Dann hat man drüber, kann man natürlich dann aus dem gleichen Material ein langärmliches, dünnes Leiberl anhaben, Marina oder Funktionsfaser.
Genau.
Ich habe jetzt eher da beim Podcast, weil ich es gern habe, einfach eine Fließjacke.
Ein leichtes, dünnes Fließ, genau.
Ja. Leichtes, dünnes Fließ. Mhm. Da finde ich das, den Kunststoff, gibt es auch aus Merino-Wolle, ja. Aber ehrlich gesagt, das hat sich bei mir als noch mittel durchgesetzt, aber gibt es eben auch verschiedene. Das Vlies, das habe ich lieber oben, weil es ja nicht so schnell stinkt. Das T-Shirt, das sollte man schon, wenn es Kunstfaser ist, nach der Tour wechseln. Ja. Eine Fließjacke aus Kunststoff kann ich schon ein paar Tage anhaben, weil sie ja weiter drüber ist.
Ja.
Wie geht es dann weiter?
Also dann kommt es natürlich je nach Region Temperatur drauf an, aber halt die nächste Schicht wäre dann eine leichte Isolation. Ja?
Mhm.
Und hier unterscheiden sich auch trotz allem die Geister, ob ich jetzt ein Vlies nehme oder ob ich Isolation aus einem synthetischen Material nehmen oder aus Wollmaterial gibt es ja auch Isolation, beziehungsweise aus Daune. Ja. Vlies hat die höchste Atmungsaktivität dieser Teile, das muss man auch dazu sagen. Ja. Also beim Vlies geht wirklich viel Dampf durch und das gibt es immer in stärkeren Qualitäten. Ja. Sind aber, wie du schon sagst, sperriger, schwerer, größer vom Packmaß her. Wenn ich jetzt eine klassische Isolation hernehme, dann habe ich hier mit Daune die Relation zwischen Packmaß, Gewicht und Isolation das beste Verhältnis.
Ist super, ja.
Ja. Und mittlerweile holen auch aber die synthetischen Isolationen schon gut auf. Die Entwicklung ist da ja sehr gut, also mittlerweile. Also da gibt es schon sehr viel hochwertige Teile, die auch dem Packmaß und Gewicht, sage ich zum Beispiel, langsam ähnlich der Daune werden, aber halt aus synthetischen Materialien gewonnen werden. Und dann gibt es auch Isolation mit Wollfasern drinnen. Die sind auch also schon sehr beliebt, haben ein gutes Isolationsverhältnis, haben auch den Vorteil, das Fettgehalt der Wolle drinnen verhindert auch, dass das Material, sag ich jetzt mal, irgendwie klumpt oder zusammenfällt, was die Isolation betrifft, auch sehr hochwertig ist.
Wobei, eins muss man schon sagen, wenn man wirklich in sehr feuchten Regionen ist, ich sage jetzt Island, wo es oft regnet, wo es sehr feucht ist, die Daune hat schon immer noch den Nachteil, wenn es echt viel regnet oder hohe Luftfeuchtigkeit hat, die Isolation sinkt halt dann bei der Daune. Ich glaube, es gibt so Beschichtungen, aber irgendwann einmal ist bei der Daune dann im Vergleich zur Kunstfaser schneller einmal, dass sie nicht mehr isoliert, oder?
Ja, das ist richtig. Aber es gibt natürlich, wie du schon sagst, hydrophobe Daune mittlerweile, die imprägniert ist.
Okay.
Allerdings haben wir festgestellt, dass die Lebensdauer dieser Daune nicht so lang ist wie von einer klassischen naturbelassenen Daune. Aber funktionieren, wie gesagt, trotzdem sehr gut. Aber in wirklich sehr hohen Luftfeuchtigkeiten macht, wie du schon sagst, einen Sinn, auch eine synthetische Isolation zu verwenden.
Ja, also es hängt da ein bisschen davon ab, wenn ich in Griechenland auf keinen hohen Berg steige, am Meer im Sommer wandere, dann brauche ich jetzt meine Daunenjacke nicht. Am Franziskusweg, muss ich sagen, habe ich sie dann auch heimgeschickt. Das war im November in Italien im Mittelgebirge einfach zu warm dafür. Aber so eine mitteldicke Fließjacke, ich habe da gerade eine meiner Lieblingsjacken auch, die ihr da herzeigt. Da gibt es ja so Kombijacken quasi.
Genau.
Die unter den Ärmeln hat die ganz ein dünnes Vlies und so im Brustbereich, wie heißen diese Jacken? Kombi?
Hybridjacken,
genau so heißen die. Also die liebe ich. Meine Familie sagt, das ist die Chrissy Lieblingsjacke. Ich bin zwischen meiner Tochter, meinem Bruder, meinem Neffen, schenke ich gern zu Weihnachten Jacken vom Bergfuchs her und habe sie schon weitergeschenkt, weil ich liebe sie. Du gehst drauf und schwitzt. Ich habe schon berichtet, mir ist schnell warm, aber unter den Achseln ist sie ganz dünn. Und wenn es dann raufkommst und es ist windig, schafft sie trotzdem noch einen Temperaturausgleich und ist ein bisschen windabweisend.
Ganz genau richtig. Das sind tolle Materialien mittlerweile. Also das ist dieses Switch Jacket von Mountain Equipment ist ein super Produkt, mhm. mit der Kombination aus Hohlfasern im Brustbereich und im oberen Bereich der Arme. Und alles unterhalb hat Stretchmaterial und also dieses Fließstretchmaterial, um die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten und aber das Teil an den Körper zu legen. Mhm. Weil es ist nichts schlimmer, wenn die Jacken zu weit sind, weil ich dann die Wärmeleistung verliere und die Eigenschaft der Jacke. Also zu weite, schlapprige Bekleidung bringt nichts.
Deswegen sind die Sportlerjacken ein bisschen enger.
Einfach ein bisschen enger, da muss man halt seine Figur ein bisschen mit einem Zwinkern betrachten, dann geht das auch.
Ja, okay, das hat schon einen Grund quasi. Ja, okay. Ja, also das ist eh so. Ich denke mir, das hängt jeder von ab. Ehrlich gesagt, wenn ich weiß, eine Reise geht doch ein bisschen in höhere Regionen, auch im Süden, wenn ich auf 2000 Meter raufgehe, selbst im Balkan, eine kleine Daunenjacke, eine dünne, habe ich dann oft auch im Reisegepäck. Ja. Die muss ich dann nicht bei jeder Tageswanderung mitnehmen, aber so als Reserve finde ich eine Daunenjacke, so, es muss ja nicht eine ganz schwere sein, die gibt es ja mit 300-400 Gramm oder so, so Daune, ist ein super eiserne Reserve. Selbst bei der Klimaanlage im Bus habe ich sie dann manchmal an, wenn es eisig kalt ist. Aber ansonsten sind eben so Vlies- oder Hybridjacken super. Ja. Und dann geht es noch einmal eins drüber.
Dann hat man den Wetterschutz, den äußersten. Ja, genau. Das ist ganz essentiell und wichtig, weil diese ganzen Materialien, die wir jetzt vorher beschrieben haben, sind super angenehm zum Tragen, teilweise auch windig. Aber wenn es halt wirklich also regnet und stürmt, dann sind dort die Grenzen erreicht und dann baue ich halt eine Hardshell-Jacke drüber. Ja. Genau. Heute im allgemeinen Begriff, also kommen die Leute immer und sagen, eine Gore-Tex-Jacke.
Genau, das ist so wie ein Dixo oder ja, ein
ganz genau.
Gore-Tex ist eine Firma, aber der Fachbegriff heißt Hardshell. Hardshell,
genau. Das gibt es mittlerweile von ganz verschiedenen Herstellern in einer eigenen Membranen, die auch sehr hochwertig sind. Hier hat es jetzt in den letzten Jahren sehr viel getan, weil diese ganzen Fluorstoffe aus diesen Membranen und auch aus den Imprägnierungen der Jacken jetzt verbannt worden sind. Ja.
Warum? Das hat irgendwie Umweltauswirkungen, umweltschädlich, oder?
Also die Schädlichkeit der Fluorstoffe ist ja schon lang bewiesen und auch die Halbwertszeiten dieser Materialien sind extrem hoch. Ja. Jetzt dann hat man natürlich also schon geschaut, wo man hier ansetzen kann. Mhm. Ne? Und diese ganzen Fluorverkettungen, also die Umwelt kommen, sind wirklich schädlich. Ja.
Das bleibt dann einfach in der Natur
ganz
draußen.
Ganz genau. Und baut sie nicht und mehr baut sie ewig nicht ab. Ja, okay. Genau. Ja. Und seit 2025, also dürfen diese ganz in Europa, diese ganzen, also Gore-Tex oder Hardshell-Jacken nur mehr ohne Fluorstoffe produziert werden.
Ja, super.
Also das sind diese ganzen PTFE-freien EPE-Membranen. Dazu muss man sagen, die Entwicklung finde ich natürlich schon positiv auch. Ja. Man muss das allerdings auch doch ein bisschen kritisch betrachten, weil auch die Haltbarkeit dieser Materialien, dieser Imprägnierungen auch und dieser Membranen schon durchaus abnehmen, die Pflege intensiviert werden muss. Auch.
Das heißt, man mehr tun selber.
Ich finde, hier scheiden sich für mich persönlich, trotz allen die Geister, setze ich auf ein langlebiges Produkt, das also wo die Produktlebensdauer höher ist und ich nicht so eine intensive Pflege, sage ich jetzt einmal, reinstecken muss, oder gehe ich auf das ökologischere Produkt, wo ich aber trotz allem also öfter, sage ich jetzt einmal, das Produkt vielleicht tauschen muss, aber auch intensiver pflegen muss. Ja?
Das muss man sich echt überlegen. Das hält nicht so lang.
Das hält nicht so lang. Und wie gesagt, die Pflege, also man muss sie öfter imprägnieren, man muss sie öfter waschen. Und da, sage ich jetzt einmal, da muss jeder für sich entscheiden, was hier für ihn im Vordergrund steht. Das muss ich schon sagen.
Man, gehen wir vielleicht ein bisschen zurück. Was heißt eigentlich Gore-Tex? Ist eine, die Hauptfirma, aber die Membran, was kann die?
Das ist eine wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Membran. Also die wirklich also schützt. Also hier gibt es dann diese ganzen großartigen Zahlen, wo die Wassersäule in Millimetern gemessen wird, ja.
Die Dampfdurchlässigkeit.
Die Dampfdurchlässigkeit auch im Millimeter gemessen wird, ja. Das Ganze ist immer entscheidend, wie das Produkt aber verarbeitet wird, ja. Und hier gibt es halt sehr leichte, dünne Materialien, aber auch sehr robuste, hochwertige, dreilagige, schwere Materialien, Und da sage ich, das ist das Einsatzgebiet, ganz ehrlich, Wie intensiv, dass ich das Produkt nutze und nutzen möchte. Wenn ich heute beim Wandern, sage ich ganz ehrlich, würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht so eine ganz steife, schwere Hartschelljacken kaufen, weil da tun die leichten Materialien sind so gut waren, ja.
Ja, weil ich muss ja sagen, die Hardshell oder ich sage auch oft meine Gore-Tex-Jacke, das ist das meist umsonst herumgetragene Wanderutensil, das ich mit habe. Das ist zu 90% der Zeit im Rucksack. Oben am Gipfel, wenn es ein bisschen windig ist, habe ich sie 15 Minuten an und beim Aufgehen ist mir schon wieder zu warm. Und deswegen habe ich da ganz gerne eine leichtere. Absolut. Also nicht gerade was Schlechtes, aber man braucht nicht eine Gore-Tex Pro, die quasi Schwergepäck Rucksack aushaltet, sondern eine mitteldicke, leichtere Jacken, die ich halt viel herumtrage, die aber, wenn es regnet und wenn es stürmt, dann schon sehr wichtig ist. Und eine gute Kapuzen, so wie du sagst, gut verarbeitet ist, ein bisschen längere Ärmel, dass man das Wasser nicht reinrinnt. Da gibt es natürlich große Qualitätsunterschiede.
Und es gibt auch ganz so viele Preisklassen. Also man darf die günstigeren Jacken nicht zwingend verteufeln, weil das kommt immer darauf an, was ich für Material hier hernehme, welchen Anspruch ich dran setze. Genau. Ja. Und da ist halt wichtig, sage ich jetzt einmal, wie du schon sagst, beim Wandern, ich finde ein kleines Brockenwasser, ein geringes Gewicht, aber trotzdem eine hochwertige Verarbeitung. Genau. Das ist eigentlich das Um und Auf der Jacke.
Mhm. So wie bei den Bergschuhen. Ich brauche nicht einen steigeisenfesten Schuh, um eine Tageswanderung am Meer zu machen, aber es soll ja Qualität haben, die ein paar Jahre haltet quasi. Genau. Vielleicht gehen wir dann ein Stück weiter nach unten zur Hose. Ja. Da muss ich sagen, ich wiederhole immer, dass sie mir sehr schnell warm ist. Auch da finde ich das Thema Zwiebelprinzip nicht so schlecht. Also nicht so eine dicke, feste, oft wenn ich in Bergsportgeschäfte, nicht zu euch, aber wenn ich irgendwo hingehe, auf dem Ausland, mal schaue, dann gibt es so Hochgebirgshosen, die sind so fest und dick und mir sind denen immer zu warm. Also ich mag ganz gern abziehbare Hosen. Ich wandere ja viel im Sommer oder auch im Süden, wo man dann auch kurze Hosen draus machen kann, die eher dünner ist. Und wenn es mal kalt ist, dann nehme ich einfach eine lange Unterhose aus oder ein Legging mit. Das kann ich dann in der Hütte auch als Hüttenbekleidung oder als Pyjama nehmen. Also, dass man da einfach auch mit mehreren Schichten arbeitet.
Finde ich absolut richtig, bin auch bei dir. Das ist, also auch hier ist das Zwiebelprinzip genauso ideal. Also von den Unterhosen gibt es das genauso mit Merinowolle und Synthetik. Bei den Hosen, ja, Zip-Off ist natürlich ideal, weil ich habe auch Hosen für mehrere Einsatzbereiche. Genau. Muss man aber auch, zum Beispiel kann ich das überhaupt nicht anziehen, weil meine Oberschenkel diesen Zips nicht gerecht werden.
Okay, muss man ausprobieren.
Also ich trage zum Beispiel so wirklich gern einfach mit kurze Hosen mit oder die lange Hosen mit, die auch dünn ist. Also das ist wieder dann ein Unterschied. Ja. Ich kann die Zip-Off-Hosen, ich vertrage es halt einfach nicht, weil der Zip mich immer stört. Ja. Aber die sind auch mittlerweile super stretchy geworden. Die gibt es nicht nur so stark.
Es gibt ja die Zips in verschiedenen Höhen. Nicht? Manche sind so beim Knie, stören sie weniger, sind aber nicht wirklich kurze Hosen und andere sind ein bisschen über dem Knie.
Und wenn man sich so eine Zip-Off-Hosen kauft, sollte man immer ein bisschen drauf schauen, wie man sie aus- und anziehen möchte. Gell? Weil oft gibt es das mit durchgehenden seitlichen Beinzip, wo ich die komplett abnehmen kann, ohne dass ich
einen Schuh ausziehe. Genau, ja, das stimmt. Ja.
Aber ansonsten bei den Hosen, man muss halt dann schauen, wenn ich halt in kälteren Regionen generell unterwegs bin, macht es schon einen Sinn, wenn ich mir einfach so ein bisschen stärker. Es gibt diese Softshell-Hosen, die sind auch winddicht, gibt es auch in verschiedensten Stärken und die können dann auch schon im dünnen Bereich extrem viel helfen. Also da ist schon wichtig, dass man schaut. Und es gibt auch, was bei uns zum Beispiel sehr beliebt ist, von Fellreben, ist diese Marke, die dieses gewachste Baumwoll-Polyester-Mischgewebe hat.
Ja.
Super lässige Outdoor-Hosen, sehr komfortabel auch beim Wandern, auch fürs Weitwandern.
Das trocknet gibt's auch im Jackenbereich,
trocknet schnell, perlt sehr gut ab, weil man sie wachsen kann. Ja.
Ja.
Also auch in dem Bereich, also das finde ich zum Beispiel im Outdoor oder im Reisenbereich, sind das extrem beliebte Hosen.
Ja, junge Leute sehe ich ja öfters mit der Jeans wandern, davon rate ich aber eigentlich ab, weil wenn eine Jeans einmal nass wird, habe ich die, das ist quasi, die wird nie mehr wieder trocken. Und das ist ja oft, man geht durch nasses Gras und dann saugt es wie ein Doch die Hosen nass.
Ja.
Also mit einer Jeans, da gibt es einfach wirklich Besseres zum Wandern.
Und die Innennähte bei der Jeans sind sehr nachteilhaft. Mhm. Da kann man jetzt einen sogenannten Wolfgurt einwandern. Also
ja, oder bei den Beinen innen oder so. Ja, genau. Das ist einfach, wenn das nass wird, dann fängt es an zu reiben. Also da ist eine gute Wanderhose schon gut. Ja. Was mir noch eingefallen ist, bei der Oberbekleidung haben wir es vergessen, was ist mit Softshell? Da haben wir manche auch, die sind dann so wasserabweisend. Ja. Kann man die statt der Hardshell nehmen oder ist das alternativ? Oder
es ist kein Hardshell-Ersatz. Ne? Der Vorteil der Softshell-Jacke ist, dass sie halt auch bei sehr stark windigen Bedingungen im Aufstiegsbereich, wenn man auch mehr schwitzt, doch deutlich mehr Atmungsaktivität wie bei einer Hardshell-Jacke hat. Weil die Materialien, die klassischen, kommen bei sehr starken windigen Bedingungen einfach ans Limit. Ja? Mhm. Auch also die meisten Isolationen genauso, weil die Oberstoffe nicht winddicht sind meistens. Und dann habe ich aber mit der Softshell schon ein tolles Teil, weil das winddicht ist, trotzdem eine gewisse Wärmeleistung bietet und eine höhere Atmungsaktivität, als er gerade gesagt hat. Aber sie sind nur wasserabweisend und nicht wasserdicht.
Also wenn es regnet, ist dann damit ist man ein bisschen verloren damit. Genau, okay. Das ist vielleicht das Stichwort Regen. Da habe ich ja so, gibt es ja auch verschiedene Philosophien. Menschen haben gern eben die Hardshell-Jacke und drunter dann eine lange Gore-Tex oder Hardshell-Überhose. Mhm. Ich muss sagen, Stichwort, mir ist immer zu warm. Beim Wandern im Sommer, im Regen ist es oft nicht wahnsinnig viel kühler. Und dann habe ich noch eine Schicht drüber und es regnet und ich gehe eh schneller, damit ich aus dem Regen rauskommt und ich schwitze einfach innen. Ich bin von innen gleich nass wie von außen. Und deswegen liebe ich meinen Regenponcho, weil drunter ist es einfach luftiger. Was sagst denn du da dazu?
Ich finde den Poncho ein tolles Produkt, wirklich ein tolles Produkt.
Ist irgendwie altmodisch, oder?
Ja, es ist altmodisch, aber nicht ungebräuchlich. Wird bei uns nach wie vor sehr viel gefragt. Also wir haben durchaus also da einen sehr guten Verkauf, weil es ist, wenn du heute weit wanderst und den ganzen Tag im Regen unterwegs bist, jetzt bist du, hast du schon tagelang Etappen, du weißt, das Wetter ist schlecht du sagst, ich muss jetzt da gehen, aber da hast du mit den Hardshell-Jacken oft trotz allem irgendwann einmal auch eine Grenze erreicht. Also das ist so gut, die Jacken alle sind, aber ich habe den Rucksack im Freien, das Wasser rennt zwischen Rucksack und Jacken, aber ich
Winter im Knack rein, bei den Ärmeln.
Ja, genau. Da ist dann der Poncho schon eine absolut hilfreiche Geschichte, weil er einfach lose über mir drüber liegt, wie du schon sagst.
Ein kleines Zelt.
Ja, oder? Genau. Und, und da schon einen effizienten, also guten Schutz bietet, einen zusätzlichen oft. Ja. Also ich sage jetzt einmal, ich würde jetzt nicht nur den Poncho mitnehmen und keine Hatschelljacke, keine leichte.
Nein, habe ich beides.
Ja, meistens, genau. Also dann brauchst du dann schon beides, aber da ist der Poncho dann schon super. Erspare ich mir sogar im Rucksack dann die Regenhülle drüber zu ziehen, weil der Poncho alles abdeckt,
Ich meine, bei der Hardshell-Jacke muss man immer wieder dazu sagen, wenn ich sage, ich mag eigentlich eine Regenjacke und wenn ich sage, Regenzeug mitnehmen, denken Leute, sie haben eine Regenjacke mit. Und dann haben sie aber keine Regenhose mit und sind waschelnass, weil das rinnt ja alles von oben wie eine Dachrinne auf die Hosen runter und da bin ich bitschnass in der Hose. Also wenn ich mich für eine Gore-Tex oder Hardshell-Jacke entscheide, ist das kein vollständiger Regenschutz, da brauche ich Regenhosen.
Ganz genau richtig. Genau. Und vor allem, man darf eins nicht vergessen, auch beim Poncho. Der Poncho ist nicht lang genug, das geht sich nicht aus.
Ist meistens so, ja.
Weil sonst steige ich mal drauf. Wenn, wenn er so lang ist, dann steige ich mal bergauf oder bergab auf den Poncho drauf.
Ja,
deswegen muss man da aufpassen, auch die Länge zu beachten.
Ja.
Und wenn ich keine Hosen habe, dann bin ich irgendwann einmal in die Schuhe drin nass, komplett, weil der Socken genauso nass wird und wie er doch das Wasser nach innen saugt. Ja? Da ist nicht der Schuh undicht.
Das
ist
einfach der kenne ich von meinem Franziskusweg, da hat es eine Woche lang fast geregnet und ich war natürlich, die Schuhe trocknen dann auch kaum mehr. Ja. Da geht man mit nassen Schuhen, das ist natürlich etwas unangenehm. Warme, nasse Schuhe sind dann besser als kalte in der Früh, aber es ist natürlich, wenn man es vermeiden kann, ist besser. Manchmal geht es allerdings nicht. Wie gesagt, irgendwie nach ein paar Stunden Regen kriegt die Nässe dann rein, hat einen kleinen Kopf.
Das stimmt,
Lieber Andi, Nachhaltigkeit ist ja kein Trend, sondern ist auch bei uns bei Weltweit Wandern und ich weiß auch bei euch beim Bergfuchs echt eine Notwendigkeit. Also wir sind ja alle in der Natur unterwegs und dass man die Natur schützt, ist natürlich ganz wesentlich. Wir haben eh schon auch Verschiedenes geredet. Nachhaltigkeit heißt, dass die Sachen länger halten und natürlich Nachhaltigkeit heißt auch, dass man sich eine gescheite Ausrüstung kauft, sich Zeit nimmt und dass man Ausrüstung auch einfach länger verwendet. Aber was gibt es noch bei euch so unter dem Thema Nachhaltigkeit? Wie versteht ihr das?
Ja, wir als Bergfuchs setzen sehr stark darauf, dass wir versuchen, so sag ich jetzt einmal, regional wie möglich unser Portfolio an Marken und Lieferanten und Produzenten zu haben. Mhm. Wir schauen sehr viel, also dass in Europa produzierte Produkte sind. Es wird natürlich immer schwieriger oder es ist schwierig, weil sehr viel natürlich also in den fernen Osten ausgelagert ist. Mhm. Aber wir sind da sehr dahinter, also mit Marken wie Löffler, ein rein österreichisches Unternehmen mit österreichischer Produktion.
Beziehungsweise, die produzieren hier.
Ja, die produzieren sehr viel super. Hier und da also einiges in Tschechien. Mhm. Die Volt, die eine Produktion in Europa, Mountain Equipment, der sehr viele Produkte in Europa produziert. Also wir sind da schon dahinter, dass diese Lieferantenketten also bei uns eigentlich auch passen. Wir sind auch als Bergfuchs online sehr stark und im Online-Bereich zum Beispiel, bei uns wird keine Verpackung, die irgendwo angeliefert wird, weggeschmissen. Also oft werden die Kartons dreimal verwendet und dann unsere Kunden weitergeschickt. Deswegen sind sie oft immer überrascht, was für Art von Pakete das sie da kriegen, weil wir schmeißen keinen Karton weg.
Das ist super.
Ja, also, und da sind wir schon wirklich also sehr bestrebt.
Das ist vielleicht eine kleine Werbung für euch. Ja. Man kann im Online, ihr habt einen tollen Online-Shop, auch mit guten Beratungsinhalten und da kann man eben aus der ganzen Welt in Wirklichkeit bestellen bei euch.
Und der nächste Punkt bei uns ist auch, wir sind sehr dahinter, sehr viele Sachen reparieren zu können. Wir bieten das über Lieferanten an. Mountain Equipment zum Beispiel kann man seine Daunenschlafsäcke waschen lassen und wieder befüllen oder nachfüllen lassen.
Ja, super.
Sehr viel Reparaturservice, wir reparieren den auch vor Ort sehr viel. Also wir sind da schon sehr bedacht darauf, dann auch Schuhneubesohlungen und dergleichen. Das sind schon wichtige Details, weil da einfach Ressourcen gespart werden. Nicht? Man muss einen Schuh nicht nach 5 Jahren wegschmeißen, weil die Sohle abgegangen ist. Nicht?
Ja, also Nachhaltigkeit ist, dass man einfach eine Sache repariert, länger verwendet. Und ich muss sagen, als euer Kunde kann ich das echt bestätigen. Ich hatte einen Skitourenschuh und habe den dann vor Ort irgendwo in einem Skigebiet gesagt, ui, da fällt die Schnallen. Und der hat gesagt, der ist 3 Jahre alt, kauft dann neigen. Und dann bin ich zu euch gegangen und ihr hattet diese Schnalle lagernd. Ich war begeistert. Ja. Und 5 Minuten später war mein Schuh bei euch repariert und ich habe nicht einmal was verlangt dafür. Ja. Also da war ich wirklich begeistert. Ja. Das ist, glaube ich, echt die Servicequalität bei euch, die mir voll taugt. Ja. Und das ist Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Das ist uns auch extrem wichtig. Also, weil wir schmeißen zum Beispiel auch. Also wir schauen bei alten Produkten, wo man noch Teile verwenden kann. Die werden wir uns gesammelt, wir haben so ein bisschen das Sammelsurium an Ersatzteilen, wo man immer wieder was findet, was man wieder herrichten kann. Auch ältere Sachen, wir haben da keine Scheue davor. Ne?
Das ist eine richtige Werkstatt, oder?
Dann? Ja, genau.
Ja, super. Da wird
vieles repariert und kriegt.
Das ist ja ein Kostenfaktor,
also ganz genau.
Den Fülle nicht mehr zahlen wollen und ihr habt das. Ja, das ist echt wichtig, ja. Ja, super. Und wie gesagt, eine Sache, die mir auch sehr taugt bei euch, ist auch die Beratungsqualität. Ja. Dass ihr wirklich eure Leute schult, haben wir schon drüber geredet, dass es Weiterbildungen gibt. Dass oft sagt dann auch der Verkäufer, die teure Jacken brauchst du jetzt gar nicht für deine kurze Wanderreise in den Süden. Also wirklich so eine ehrliche, dass nicht irgendwas sehr Teures an eingeredet wird. Das gefällt mir echt gut. Ja.
Es ist auch das oft so, dass man das Essentielle braucht und nicht zu viel Luxus dazu. Nicht zu viel. Also man muss schon den Konsum ein bisschen in einen Zaum auch halten. Das steht auch bei uns schon. Ich meine, wir müssen auch Geld verdienen, das muss man dazu sagen.
Wie alle anderen.
Aber es muss nicht übertrieben werden. Ja. Das ist auch wichtig.
Ja, und so hat Nachhaltigkeit halt viele Aspekte. Wir haben ja immer wieder drüber geredet, Kunststoffsachen sind nicht per se nicht nachhaltig, die halten oft sehr viel länger. Merino-Wolle ist ein super Naturprodukt, aber kriegt schnell Löcher. Ja. Also die Sachen muss man immer abwägen und Nachhaltigkeit hat nicht nur einen Aspekt. Ja. Aber ich denke mir, wir beide Unternehmen bemühen uns da sehr.
Ja. Ich muss auch sagen, bei unseren Mitarbeitern sieht man das auch, die sind nahezu alle mit dem Radl unterwegs oder zu Fuß, also das, also egal Firma hin oder her, also die sind wirklich, und wir haben auch mittlerweile so viele Mitarbeiter, die ihre Reisen oder ihre Ausflüge auch mit Bauen und Rad machen und dergleichen, um ihre Ziele zu erreichen. Also
und wir beide sind ja da zum Podcast mit dem Radl angereist, haben wir uns vor der Tür getroffen mit dem Radl. Genau, ja, super. Ja. Ja, dann gehen wir, es gibt natürlich super spannende Themen, man könnte bei jedem Thema, glaube ich, noch weiter in die Tiefe gehen, aber ich glaube, wir gehen jetzt zum nächsten wichtigen Accessoire, das sind für mich schon so als nächstes die Stöcke, also wenn man außerhalb der großen drei geht, also die Schuh, den Rucksack und das Zwiebelprinzip, geht es jetzt um die Stöcke. Was sagst denn du da dazu?
Finde ich auch mittlerweile essentiell. Es ist
sieht man immer mehr jetzt.
Ja, gell? Genau. Mhm. Ich sage jetzt einmal, ich finde sie sehr gut, dass sie verwendet werden. Man soll es nicht übertreiben. Ja. Also ich sage, ich finde es trotzdem gut, viel beim Aufgehen, wenn ich speedig unterwegs bin, da haben wir heute schon ein bisschen geplaudert drüber, dann sind die schon sinnvoll, gute Unterstützung, weil man also einfach sein Tempo, sage ich jetzt einmal, mit den Händen unterstützen kann.
Wenn man schnell bergauf
gehen will. Aber sonst bin ich eher noch trotzdem der Meinung, vor allem im unwegsamen Gelände, man soll schon auch ein Gleichgewicht, sage ich jetzt einmal, Gefühl behalten und das kann ich nur, wenn ich auch ohne Stöcke unterwegs bin.
Wenn ich immer mit Stecken gehe, habe ich so das Gefühl, ich verliere mein Gleichgewichtsgefühl.
Ja, genau. Gell? Das ist dann,
schon trainieren.
Man wird dann weniger trittsicher und kann dann ohne Stecken oft gar nicht einmal richtig steigen. Ja. Bergab, natürlich, wenn man halt einen langen Tag hat, einen Rucksack ein bisschen schiebt und schon mir das ist sonst absolut, sage ich jetzt einmal, richtig und wichtig, weil ja die wirklich dann ein Sicherheitsprodukt sind.
Ja.
Und wirklich unterstützen und fast viele Menschen haben heute einfach mit den Gelenken auch zu tun und da ist es schon ideal,
zu unterstützen. Es sind Tonnen an Gewicht, das ich bei richtigem Einsatz der Stecken beim Bergabgehen wegkriege von Gelenken. Ja. Wichtig ist dazu zu sagen, ich sehe so Leute, die tun so die Stecken so weit vom Körper so herum dirigieren. Ich tue jetzt ein bisschen übertreiben. Also wichtig ist schon das richtige Einsetzen der Stecken. Also relativ nah beim Körper und so ein bisschen abschauen von den Langläufern, dass man sozusagen so nah am Körper mit den Beinen so einen Rhythmus, das muss man ein bisschen üben. Und dann, wenn man die richtig einsetzt, können es wirklich auch eine große Sicherheit, wenn ich so über so Steine, wenn es dann ein bisschen nass ist, es ist glitschig, da kann ich wirklich viel Sicherheit gewinnen und über Knöcheln verhindern, sind richtig gut. Ich muss ja sagen, ich habe einen Lieblingsstock, weil ich ja viel fotografiere und auf Reisen die Stecken natürlich oft im Rucksack habe, weil beim Fotografieren stört es mich und beim Bergaufgehen. Und dann bei schwierigen Bergabpassagen habe ich sie wahnsinnig gern, auch als Profiwanderer, muss ich sagen. Aber da habe ich sehr gern einen leichten Stecken. Da mag ich wahnsinnig gern, habe ich jetzt schon den dritten die letzten 10 Jahre bei euch gekauft, den Black Diamond Set Carbon, habe ich mir extra rausgeschrieben, den ich empfehle. Allerdings gibt es ja immer so ein bisschen Ja, aber. Was sagst denn du dazu?
Super Stock, toll. Minimales Gewicht, minimales Packmaß.
Ja, ist super leicht.
Ein sogenannter Faltstock, den ich einfach wirklich super ideal in den Rucksack reinstecken kann. Ja. Ist Carbon. Das ist natürlich also die Leichtigkeit des Gewichts. Carbon hat einen Vorteil, also geringes Gewicht zu haben, hohe Stabilität, aber geringe Elastizität. Ja. Wogegen dann die Tonalstöcke den Vorteil haben, dass sie eine höhere Elastizität haben. Das heißt, ein Carbonstock kann halt früher brechen, wenn er an seine Belastungsgrenze geht, wo der Tonalstock sie maximal verbirgt. Ja.
Ja, ist mir schon passiert, wenn ich so ausrutsche und auf den Stecken fall, bin nicht der Leichteste, macht es klack und der Stecken ist gewesen.
Genau. Aber man kann das Carbon nicht wegdenken, muss ich sagen. Das ist, wenn man drauf fällt, dann passiert das und natürlich kann ich da einen Titanalstock auch also damit kaputt machen. Damit, gell?
Ja.
Und prinzipiell, also wie gesagt, das ist ein tolles Produkt, den gibt es fix oder auch verstellbar. Nicht? Und ansonsten, wenn man trotz, sag ich jetzt mal, dieses Faltsystem nicht so mag und nicht so braucht, weil das einfach das kleinere Pack was ist, gibt es schon nach wie vor klassische dreiteilige Stöcke. Man kommt dort allerdings weg von diesen ganzen Schraubverschlüssen, die sie einmal waren, sondern das sind jetzt alles Klickhebeln, Klemmverschlüsse, die viel effizienter wirken. Das Packmaß ist ein bisschen größer, die Stöcke sind allerdings etwas robuster und auch preiswerter, das muss man auch dazu sagen.
Ja, Carbonstecken sind teuer, die kosten so 160, 180.
Bis 200 Euro jetzt.
Bis 200 Euro, Und die anderen kosten so ein bisschen über 100
oder oder teilweise drunter, also die fangen schon bei uns bei 70 Euro auf jeden Fall an.
Also, das ist schon eine Preisfrage.
Toller, hochwertiger Stock,
Ja, diese Drehdinger, muss ich ja sagen, da habe ich oft für Reisegäste die repariert, weil es ist dann schon auch eine Sicherheitsgeschichte. Dieser Drehmechanismus, den hat man nicht so ganz im Griff und dann geht man auf den Stecken und der sackt dann so zusammen und man kann stürzen.
Genau.
Also das war wirklich gefährlich, finde ich. Ja. Viele Alte haben das noch. Wenn man repariert, ist oft gut, also wenn er gar nicht geht, dass man ihn ganz aufmacht, auseinanderzieht und diesen Konus ist meistens so ein Plastikstickel, ein bisschen reindreht.
Ja.
Und ihn dann wieder zusammensteckt, dann geht's wieder. Aber ich finde, diese Außenmechanismen haben eine größere Sicherheit. Ja. Da gibt's oft wilde Stürze mit diesen Drehverschraubdingern.
Ja, weil ja die Bewegung an sich, eine nach außen drehende Bewegung ist mit der Hand immer. Und irgendwann, man dreht den Stock immer beim Einsetzen nachher, beim Weitergehen.
Und dann
lockert er
Das war dann auch. Das ist voll gefährlich, Skitourenstecken sind natürlich, es gibt ja so zweiteilige Stecken, muss man auch noch dazu sagen, sind nicht so ideal, weil die stehen dann groß aus dem Rucksack raus.
Genau.
Also dreiteilige Stecken kann man gut auf der Seite vom Rucksack drauf tun. Ja, jetzt gehen wir weiter in unserer Listen. Ich habe da als nächstes stehen, gibt für alles viel zu erzählen, aber trinken ist natürlich ganz wesentlich. Ganz Trinkflaschen, da muss ich gleich vorpreschen wiederum mit meinen Erfahrungen. Ich mag dort, also früher hat es diese Sickflaschen gegeben, da hat es fast nur die gegeben vor 20, 30 Jahren. Schweizer Qualitätsprodukt, irgendwann einmal bin ich abgekommen, weil die habe ich dann lang verwendet, nachhaltig, aber nach vielen, vielen Jahren und vielen Beuteln hat dann das Wasser drinnen echt komisch schmecken angefangen. Und ich habe gehört, das Alu ist natürlich, löst sich, weiß nicht, ob es ein bisschen giftig ist, wenn es keine Beschichtung mehr hat innen. Auf alle Fälle sei das gesundheitsschädlich, wenn das Alu nackert da innen drinnen wäre. Und dann habe ich meine neue Lieblingsflasche vor vielen Jahren entdeckt, das war eine Plastikflasche. Kunststoff ist nicht immer nur böse, haben wir gemerkt bei den Funktionsleiberln, sondern hat durchaus seinen Wert, wenn man es lang verwendet. Von Nalgene, das ist so, glaube ich, eine amerikanische Marke, die haben so einen weiten Hals, haben einen Liter, man kann super am Rucksack festhängen, das heißt, das überhaupt Festhängmechanismen sind toll, weil die stürzen dann nicht ab bei der Pause oder lösen sich und man kann super auswaschen und auch zum Heidelbeer sammeln waren die dann oft gut, wenn man runtergeht.
Bin ich vollkommen bei dir, das ist ein Trinksystem, also Trinkflaschen jetzt in dem Fall natürlich, nicht?
Ja.
Mittlerweile gibt es halt, ist Edelstahl ganz stark im Vormarsch,
im
Trinkflaschensystem. Nalgene, wie es gesprochen wird, im Kunststoffbereich ist nach wie vor also sehr stark verbreitet. Aber auch, also SICK ist nach wie vor also ein Vorreiter im Bereich Aluminiumflaschen. Mhm. Hier haben sie die ganzen Beschichtungen verbessert, deutlich verbessert.
Ah ja.
Es wird viel mit recycelten Materialien mittlerweile gearbeitet. Ich glaube, die Aluminiumflaschen liegen bei 70% recycelten Material.
Ah, super.
Wieder war im Edelstahlbereich so. Mhm. Also auch im Edelstahlbereich sind sie teilweise bis zu 90% mittlerweile recyceltes Edelstahl.
Mhm. Super.
Das Edelstahl hat den Vorteil, dass ich keine Beschichtung brauche. Ja.
Ja.
Aber beim Edelstahl ist halt auch, also diese wirklich günstigen Edelstahlflaschen, die muss man, die sind auch nicht unbedenklich. Also weil die Qualität dieses Edelstahls nicht rein und nicht wirklich super ökologisch ist. Ja.
Da habe ich ein bisschen gemerkt, so in dieser Inflationszeit der letzten 2-3 Jahre, hast du einfach gemerkt, die Materialien, gerade so Edelstahl, da hast du um 10-12 Euro welche gekriegt vor ein paar Jahren, die kosten locker das Doppelte und mehr.
Ja.
Aber du sagst dem, man soll schon eine gute Qualität kaufen, aber da war einfach das, dass die Materialkosten höher geworden sind.
Ganz genau, das sind die Materialkosten generell höher geworden, aber wie gesagt, also bei den Flaschen und da gingen auch die Philosophien auseinander. Das muss man auch dazu sagen. Und ich meine, Aluminium ist halt wirklich sehr leicht. Das sind aber allerdings die Nalgene-Flaschen natürlich auch sehr leicht. Aber manche sagen, nein, ich mag keinen Kunststoff. Nicht?
Das, da gibt es dann das Edelstahl, das ist ein bisschen schwerer. Das oder?
Ist auch leicht. Ist auch sehr leicht geworden. Also das ist unglaublich, wenn man die Flaschen in der Hand hat, dass das Edelstahl sein soll. Ja? Das kommt immer auf die Stärke drauf an und auf die Dickwandigkeit einfach. Gell? Und da wird halt, Edelstahl wird natürlich vor allem speziell bei den Thermosflaschen eingesetzt. Gell?
Genau. Also was hältst du von den Thermosflaschen? Weil oft sagen Leute, nimm mir gleich Thermosflaschen im Sommer. Was sagst du dazu?
Da gingen die Meinungen auseinander. Es gibt also zum Beispiel, wir haben jetzt mittlerweile im Programm also sehr leichte Thermosflaschen, die hat gerade an, sag ich jetzt mal, so 7-10 Stunden maximal, halten, die Wärmeleistung könnten Kälte also etwas länger. Die funktionieren auch im Sommer sehr gut. Im Winter sind die meistens, finde ich, zu wenig dann, ja. Aber
kühle Getränke.
Kühle Getränke, im Sommer, ja, das ist aber was da sage ich, ja, das ist Philosophie. Ich mag zum Beispiel kein allzu kaltes Getränk, weil das einfach für mich persönlich zu energieraubend ist für den Körper. Ich mag es lieber, wenn das Getränk ein bisschen wärmer ist im Sommer, weil der Körper dann wieder braucht, also dass er die Kälte ausgleicht. Gell?
Was ich so gefunden habe, ist, ein Liter Thermosflaschen ist dann doch etwas schwerer, dann nimmt man lieber 7/10 und das ist meistens für Sommerberg dort wenig. Ja. In Wirklichkeit brauchst du im Sommer, wenn du bei uns im Kalkgebirge bist, wo du nicht viel Wasser hast, ist ein Liter zu wenig. Ja. Also ich habe dann meistens eine zweite Flasche mindestens mit und auf langen Bergtouren reicht auch das nicht. Also genug Wasser und deswegen ist eine Thermosflasche, also ich brauche einfach ordentlich viel Volumen und da ist eine normale Trinkflasche eigentlich unabdingbar für mich und eher eine zweite leichte Trinkflasche, damit man Reserve hat.
Oder ich nehme ein Trinksystem dann, nicht?
Das wäre das nächste Thema, da bin ich noch nicht so richtig aufgesprungen. Wie ist mit dem?
Es ist halt der Vorteil, ich habe halt eine große Blase, wo ich auch 2 oder auch 3 Liter einbringe. Und was schon grundsätzlich ein Vorteil von einem Trinksystem ist, weil man bewusster und öfter trinkt. Ja? Weil die meisten Leute, die halt wirklich mit Flaschen und halt so fleißig unterwegs sind, oft zu wenig stehen bleiben.
Ja, stimmt. Ah, das zahlt sich nicht aus.
Zu wenig trinken. Ja,
ich gehe weiter.
Und die Energie, da geht Energie verloren. Und das Trinken ist schon sehr wichtig. Und wenn ich 2 oder 3 Liter Blasen habe, ist egal, für ich nur 2 Liter einen, es bleibt bei mir überlassen. Aber sag ich jetzt einmal, ich trinke das effizienter und das Gewicht habe ich nicht permanent am Rucken. Aber man muss das mögen, das ist halt ein Zuzeln.
Ja, und ich meine, man sagt immer, man soll ganz oft ganz kleine Mengen, nicht einen halben Liter, weil das scheidet man ja schnell wieder aus und dann ist es verschwendet, sondern man soll so ganz kleine Schluckerl machen. Das macht man natürlich nicht, wenn man jede Stunde eine Pause macht, nimmt man eher einen großen Schluck. Ja.
Das ist richtig.
Ja, das ist besser.
Ja. Und da macht das Trinksystem, ich bin ja bei dir, ich verwende es, muss ich sagen, persönlich auch nicht allzu oft. Also eher beim Radlfahren sogar noch als beim Berggehen.
Okay.
Weil ich mir eigentlich trotzdem beim Berggehen die Zeit nehmen möchte, stehen zu bleiben und einmal die Natur genießen.
Genussvoll, ja.
Und die Umgebung anschauen, das kann man dann oft einmal besser.
Wichtig ist, glaube ich, beim Trinksystem habe ich gehört, dass man nichts Süßes reintut oder Saft, weil das fängt dann an, im Schlauch irgendwie an zu arbeiten, oder?
Ja. Das ist richtig. Also alles, was zuckerhaltig ist, sowieso. Und Trinksysteme empfehle ich sowieso nur mit Wasser zu befüllen und ohne, also auch keine isotonischen Zusätze oder sowas reinzugeben.
Weil im Schlauch wird das einfach unhygienisch. Ja.
Es ist generell, also die zuckerhaltigen Sachen sind überall bei den ganzen Flaschen auch, bei den Dichtungen sind und dergleichen nicht ideal. Man muss sie gut spülen dann auch.
Ja, gut. Deswegen sind Weithalsflaschen besser, weil die kann ich besser reinigen.
Ganz genau. Und keine kohlensäurehaltigen Getränke, das passiert immer wieder.
Okay,
die
warum?
Halten, die Flaschen halten den Druck nicht dicht, das geht sich nicht aus.
Also wenn man so schüttelt, fängt das ja an,
eine kleine Bombe zu werden. Ja, genau. Und irgendwann presst es aus der Dichtung raus, da pickt alles.
Oder der Rucksack ist dann komplett voller
Wasser. Genau.
Plötzlich ist alles feucht und pickig
dann. Ganz genau.
Genau. Ja, gehen wir weiter in unserer Liste. Stirnlampe habe ich so als nächstes. Ein Accessoire, an das man nicht unbedingt denkt, aber ich merke, das hat nicht nur, dass ich im Sommer kommt man vielleicht spät, nicht so gut in die Dunkelheit, aber es ist passiert ein Unfall, man muss länger wo bleiben, dann ist eine Stirnlampe gut. Ich schätze allerdings auch auf einer Hütte, wo ich mit einer Stirnlampe dann gut noch ein Buch lesen kann auf die Nacht im Bett oder auch das Klo besser finde, wenn ich im Lager bin und dann irgendwie im Gang herumirre und die anderen nicht so störe. Oder was gibt es da für bei Stirnlampen?
Stirnlampen, ich hab sogar was mitgebracht. Ja. Ich habe da eine ganz kleine Akkulampe, die wirklich klein ist.
Das sind ja super klein Licht geworden. Ja. Vielleicht holen wir es her. Warte, pass auf, dass du mit dem Kopfhörer, geht es aus? Ja. Ja, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber also die ist ja wirklich ganz, ganz super klein. Also das wiegt ja fast nichts mehr.
2 Daumen groß.
Ja, 2 Daumen.
Bezel, die Binde ist eine reine Akkulampe, hat eine lange Haltbarkeit.
Kann man aufladen.
Genau, 200 Lumen. Ja, also super. Das ist absolut ausreichend vom Licht her.
Super.
Für alle Notfälle. Ich habe ein rotes Licht dabei. Also, und die ist so klar, die kann ich mir in die Hosentaschen stecken, die spüre ich nicht.
Ja? Ja, und das ist schon eine super Reserve, wenn man dann einmal in der Dämmerung kommt und dann noch zu Hütten finden will. Gell? Ja, genau. Und da hat sie unglaublich viel getan, weil ich weiß ja, früher hat sie immer geheißen, Stirnlamm, da hat so ganz riesige Batterien und da, das war dann hinten so ein Kastel hinterm Kopf, wie so ein Bergmann in der Grube hat man da ausgeschaut und jetzt ist das wirklich so ein Hauch von nichts, oder diese LEDs.
Ja, nur mit dünnen Bänder. Ja, halten sehr lang. Und LED, also haben wir brauchen wenig Strom, also das ist natürlich ideal. Und das ist halt super. Bedarfsorientiert. Also sowas kann ich mir jederzeit mitnehmen, wie diese kleine Petzl-Lampen da. Aber ich kann natürlich, wenn ich heute sowieso vorhabe, früh zu starten, spät zu kommen, stärkere Lampen nehmen. Mhm. Man braucht aber jetzt nicht übertrieben hohe Lichtleistungen. Und wenn man mehrere Tage unterwegs ist, ist es oft einmal ideal, wenn man Stirnlampen mit hat, dass man einen Hybriden nimmt, wo man Akku oder Batterie verwenden kann, wenn man irgendwann einmal nicht mehr laden kann. Gell?
Genau, ja.
Also das finde ich auch wichtig.
Ja. Ja, und ich muss ja sagen, selbst bei Städtereisen mag ich ganz gerne Stirnlampen, weil man weiß nie, was für Leselicht, ich tue gern lesen, meine Reiseführer oder irgendwas, und auf die Nacht, weil wenn es dann so ein Funzel hast oder nur so ein Deckenlicht, ist ein Stirnlampen ein super Leselicht, auch bei Städtereisen oder Reisen. Also ich mag es, ist eigentlich immer dabei bei allen Reisen, das wiegt ja fast nichts, also das ist echt ein tolles Accessoire. Gehen wir weiter. Sonnenschutz ist vielleicht so ein großes Thema. Da denkt man schnell an die Sonnencreme, nicht.
Das ist wichtig, ja.
Muss man, glaube ich, nicht lang reden. Ausreichender Schutzfaktor, ein Fünfer oder ein Zehner ist zu wenig am Berg, hohes UV-Licht. Mhm. Aber da gibt es noch viel andere Sachen. Genau. Weil bei uns, gerade so in der Höhe, ist es so, was ich in Ladakh, im Himalaya, die Leute haben dann oft so am Abend nach einer Tour ein bisschen Kopfweh und dann sage ich, Leute, setzt euch bitte was auf. Die UV-Strahlung ist stark, gerade im Hochgebirge und man kriegt, auch wenn es kühl ist, ein Sonnenstich. Und deswegen ist eine Kappe und ich finde noch viel besser ein Hut, weil da auch hinten der Nacken geschützt ist mit ein bisschen einer Krempe. Gehört für mich zum Sonnenschutz dazu. Was fällt da noch ein?
Absolut richtig. Also Hut ist sowieso super, Kappe ist super. Da kann man sogar noch jetzt dazu greifen. Es gibt auch Bekleidung. Also wir haben mittlerweile auch in diesem Reisethema mit Royal Robins beziehungsweise auch die Marke Greg Coppers, zwei Marken im Programm, die hier auf UV-dichte Bekleidung setzen. Ohne, dass man das jetzt immer nur einschmeißt. Das gibt es also in Hemden, Blusen beziehungsweise in den Hosen drinnen. Die Hüte natürlich sowieso auch. Es gibt auch Puffs, also die man so wie ein Schal oder Kappe so Multifunktionstücher. Die sind auch UV-dichte Sachen. Und
wollte ich da kurz unterbrechen, weil es ist schon so, sicher ist cool, wenn man mit einem T-Shirt herumgeht, aber wenn den ganzen Tag auf 2.000, 3.000 Meter die Sonne runterknallt auf die Haut, ist natürlich einmal aus mit der Sonnencreme und ich werde einfach einen Sonnenbrand kriegen. Und deswegen ist für mich als eine der Zwiebelschichten schon immer ein UV-schützendes, dünnes Hemd.
Ja, genau.
Und nicht jedes Hemd, das ich bei mir im Kasten habe, hat natürlich einen UV-Schutz. Da muss ich schon schauen. Ja. Also wie du sagst, da gibt es spezielle Produkte und es soll natürlich im Süden ein etwas dickes sein, aber es gibt da dünne, helle Hemden, die dann am Abend ganz okay ausschauen, aber die mir helfen, quasi die Haut vor der Sonne zu schützen.
Das ist absolut richtig. Und man sollte darauf achten, dass diese, auf den Hängtext der Bekleidung ist das nahezu immer beschrieben, wenn das ein UV-dichtes Produkt ist.
Ja, das ist schon wichtig.
Ansonsten fragt man eben den Fachberater nicht. Also es gibt es auch bereits im T-Shirt-Bereich, im Langarm-Bereich sehr gute Produkte, die da sehr beliebt sind und auch sehr dünn sind und gut zum Tragen sind.
Also das ist schon, weil wie gesagt, noch einmal, die Sonnencreme ist irgendwann einmal, wenn ich den ganzen Tag oder in den Tropen, wenn ich wirklich so in der Sonne bin, dann ist eine helle Schicht, die UV-beständig oder schützend ist, gut. Und natürlich die Brillen.
Die Brille, ganz wichtig,
Was gibt's
die da? Unterschätzt man ja eigentlich komplett, weil das ist eigentlich für die Augen sehr essentiell. Ja. Also nahezu alle hochwertigen Brillen haben wirklich einen effizienten UV-Schutz. Man darf nicht erwarten, dass jetzt eine dunkle schwarze Brille deswegen super UV-Schutz hat.
Ja? Gerade im Gegenteil, die Augen werden ganz weiß und dann schießt die UV-Dinger noch tiefer rein.
Ja, ganz genau. Deswegen ist wichtig, also die Brillen der UV-Schutz steht im Vordergrund und die Tönungen, sage ich jetzt einmal, die variieren dann. Und das ist halt, wenn ich heute auf einem Gletscher unterwegs bin, brauche ich wirklich eine starke Tönung auch. Ja. Aber wenn ich, sage ich jetzt, im normalen Reisebereich unterwegs bin, komme ich mit einem sogenannten 2er bis 3er Glas,
da also so
was
Kategorien.
Die Lichtkategorie betrifft, aus. Und das Gletscherglas hat dann die Kategorie 4 als dunkelstes, das übrigens nicht für das Autofahren verwendet werden darf.
Ah ja, da muss man aufpassen. Also keine Gletscherbrille zum Heimfahren.
Ja, also genau. Also wenn die Leuchtkategorie 4 hat, darf ich sie nicht verwenden. Ja, genau. Gut. Also würde jetzt aufgrund dessen irgendwo unfalltechnisch irgendwas passieren, könnte wahrscheinlich sein, dass die Versicherung so.
Okay, ist gut zu
wissen.
Muss
man aufpassen.
Okay, spannend. Siehst du, da fahre ich auch wieder was Neues. Ja, also da sind wir beim Sonnenschutz und dann haben wir natürlich eine ganz lange Liste. Ich glaube, da müssen wir jetzt, nicht mehr überall ganz genau erklären, aber nur so der Vollständigkeit weise. Ich habe sie da von mir. Natürlich ist ganz wichtig, dass man ein kleines Erste-Hilfe-Set mit hat. Das hat man bereit und bei mir ist es eigentlich immer im Rucksack drinnen, in so einem kleinen Sackerl. Blasenpflaster, Tape, ein bisschen Desinfektion, Schmerzmittel, Blasen, das kriegt man eh fertiger im Geschäft. Das sollte schon unbedingt dabei sein. Beim Beutel fällt mir gleich ein, ich habe das in so einem kleinen Beutel drinnen, weil die liebe ich. Ich liebe meine Packsäcke. Vor allem, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, dann habe ich im Rucksack so einen gelben kleinen Beutel, da habe ich meine Handykabel, den Kuli, das Taschenmesser, ist gleich ein weiterer Tipp, und so kleine Accessoires, die nicht herumschwimmen. Wenn ich quasi Hütten wandern tue, habe ich ein kleines Sackerl, das ist dann orange, wo mein ganzes Waschzeug drinnen ist. Und dann habe ich noch für die T-Shirts und Socken zwei weitere Beutel. Und so habe ich, erstens einmal ist es ein bisschen Wasser, unempfindlicher und kann nicht feucht werden, wenn die Thermosflasche ausrinnt, haben wir gehört. kann ja auch passieren oder irgendwas leckt oder es ist nass. Und zweitens habe ich einfach eine super Ordnung, oder?
Ja, absolut. Die gibt es in allen Größen und da kann ich aber eben wasserdichte Sachen nehmen und wenn ich dann wieder ein bisschen mehr aufs Gewicht schauen möchte, kann ich auch Mesh-Packs nehmen dafür. Also diese Netzbeutel, die sind nicht dicht, aber die sind organisiert einfach. Ne?
Ja, es ist einfach eine super Ordnung.
Da gibt es ganz viel verschiedene, also riesige Auswahl.
Ja, am besten mehrere Farben, weil dann weiß ganz ich, wo was drinnen ist.
Oft einmal auch durchsichtig, das ist wichtig.
Was gibt es sonst noch?
Taschenmesser, die wichtigsten Sachen haben wir.
Taschenmesser, genau.
Und Orientierung.
Ja, wichtiges Thema.
Sehr wichtig.
Ja,
also viele arbeiten heute nicht mehr mit Karten, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Oder, also Karte und Kompass. Mhm. Also ich bin schon nach wie vor ein Fan von Karte.
Ja.
Weil auch wenn ich zum Beispiel habe ich das Handy, wenn ich einen Empfang habe, mit die Position einigermaßen bestimmen kann. Aber ich habe dann gern die Karten dazu, um wirklich eine Übersicht zu haben, wo ich bin, wo ich hin muss. Kompass, man muss damit umgehen können. Ja, also die viele können mit einem Kompass nicht wirklich was anfangen. Also das muss man auch sagen, hat man oft auf der Uhr oder auf dem Handy auch drauf. Ja.
Muss man üben.
Genau.
Wobei Karten, ich mag es wahnsinnig gern zum Vorbereiten. Wenn ich so eine mehrtägige Tour, jetzt habe ich wieder in Réunion so eine Wandertour geplant, da kommst du mit dem Handy nicht weiter. Das geht eine Woche und da hat man keine Ahnung, von wo nach wo man geht. Da ist so eine große Karten, wo ich mit dem Leuchtmarker dann meine Touren einzeichne. Aber dann muss ich sagen, taugt mir schon den Track dann von der großen Karten dann im kleinen Handy dann nachzuzeichnen und den dann am Mobiltelefon zu haben. Wichtig ist für mich nur, ein Handy ist so schnell leer.
Ganz genau.
Als Tipp, erstens einmal die Karten natürlich runterladen. Ja. Ich habe im Berg meistens keinen Mobilempfang.
Genau.
Und zweitens auch auf Flugmodus schalten, weil sonst sucht das Handy ununterbrochen einen Sender und ist nach wenigen Stunden dann leer, einfach durch die Sendersuche. Flugmodus, die Karten offline runterladen und dann muss man sich natürlich beschäftigen. Und deswegen lassen wir das Thema, aber es gibt eben offline, also wirkliche Papierkarten oder eben am Handy. Es gibt Kompasse, Höhenmesser und all das auch in einer Multifunktionsuhr. Und
das ist oft das Praktischste, weil das einfach das Handy dann geschont wird und für Notrufe nur genug Kapazität hat. Also Uhren sind super oder GPS-Gerät.
Oder GPS-Gerät, wenn man wirklich was Heftigeres vorhat, was wirklich drauf ankommt. Ja, genau. Wir haben die Sonnencreme, wir haben die Karte. Lunchbox kann man sich überlegen, ist natürlich was Nachhaltiges, wenn man dann, ich nicht immer nur mit Plastik verpackte Müsliriegel hat. Ja. Jetzt nichts dagegen, aber mit Trockenfrüchten haben wir bei unserem Medizinvortrag auch gelernt und Nüssen oder Sandwiches kann man natürlich dann, es gehört ja immer Genuss dazu und sicher eine Jause, eine Brotzeit so herzurichten am Abend schon vorher, gehört ja ein bisschen zur Tourenplanung und da ist gut, so eine Lunchbox mitzuhaben, oder?
Bin ja ein großer Fan davon.
Ja. Ich glaube, ich schaue jetzt nochmal bei meiner Sache, haben wir eigentlich alles, wenn es kalt wird, viel Wärme geht über den Kopf verloren. Haube, da ist natürlich Haube, Handschuhe Kälteschutz.
Ganz wichtig, genau. Ist absolut richtig.
Mhm. So, ich glaube, jetzt sind wir ziemlich am Ende. Schauen wir nochmal durch.
Biwaksack,
ah ja, es gibt immer noch etwas. Genau.
Der Biwaksack ist ganz essentiell bei mir in jeder Wanderung drinnen. Mhm. Die sind so klein mittlerweile.
Da gibt es ganz leichte.
Ja, ganz klein. Sind oft Einwag-Biwaksäcke, aber die sind ja wirklich nur zur Not. Und das ist eigentlich schon ein wichtiges Utensil, weil wenn ich irgendwo mal liegen bleibe oder eine Verletzung habe oder jemand verletzt ist, kann ich das einpacken. Körperwärme geht sofort verloren und kann also gefährlich werden. Deswegen ein Biwaksack. Essentiell, hat kein Gewicht.
Und man merkt eben, wenn es ein bisschen windig ist, es war ja gerade wieder ein schrecklicher Fall vor kurzem am Großglockner, da war es windig, die haben sich nicht in den Biwaksack die Frau hineingelegt und man kühlt dann innerhalb von einer halben Stunde oben am Berg im Wind und mit einem Biwaksack habe ich sofort einen Windschutz. Mit der richtigen Technik, die wir auch unseren Guides beibringen, kann man mit einem Biwaksack ein Leid abtransportieren. Ganz man kann eine Rettungstrage machen, also ein ganz, ganz tolles Not Instrument, das mit dem Erste-Hilfe-Zeug immer dabei sein und eben ganz wenig wiegt. Ja.
Das war so kleine Tipps, aber noch, du hast das Taschenmesser schon erwähnt, ist gut.
Ja.
Kabelbinder.
Ah, schau, das ist ein guter
Tipp. Kabelbinder finde ich essentiell im Winter wie im Sommer, weil Gurte zum Beispiel, wenn jetzt ein Schnallen bricht bei einem Rucksack, das kann ich mit einem Kabelbinder lösen.
Und mit
oder einer Rebschnur auch, das geht auch.
Okay,
aber Kabelbinder ist schnell, effizient, kann ich alles Mögliche damit fixieren. Tipp. Sollte mir zum Beispiel mal so übergeben, wenn ich nicht ein Tape im Erste-Hilfe-Set habe, ein langes. Aber ich habe schon erlebt, also wie die Leute dann mit flappernden Sohlen durch die Gegend laufen.
Und die kann ich dann,
einmal zur Not anpicken.
Mit einem Bandel raufpicken. Ja, also gerade solche Sachen wie Kabelbinder, ich habe auch immer zwei, drei mit. Und das ist ein super Tipp, wenn man da wirklich quasi Reparaturen machen kann. Ja. Gerade wenn man viele Tage unterwegs ist. Aber es reicht ja, wenn du zwei Stunden weg bist von der Straße und der Rucksack kannst du nicht mehr tragen. Eine Rebschnur heißt ein dünnes Band. In der Fachsprache Rebschnur. Dünne Schnur, ein paar Meter, ist ein super Material, um Sachen zu reparieren, Schuhbänder zu stückeln oder auch jemanden dann kurz einmal zu sichern mit einem Bandel, der vielleicht unsicher ist. Ja.
Ist richtig,
wenn es nicht ganz so dünn ist.
Genau.
Jetzt denke ich mir, sind wir ziemlich am Ende. Ich schaue nochmal, dass wir ja nichts vergessen haben. Tun wir vielleicht ein bisschen wiederholen. Also die großen drei sind sicher auf das, was man steht, also die Bergschuhe, das zweitens das, was man tragt, der Rucksack und drittens das Zwiebelprinzip, also die vielen verschiedenen Kleidungen. Dann habe ich neu vom Andi gehört, dass es eben super Einlagensohlen gibt, selbst beim Bergsportgeschäft, beim Bergfuchs, mit dem man noch viel komfortabler geht, dass die Socken total wichtig sind. Und dann gibt es noch einige Accessoires. Wir haben intensiv über die Stecken, über Stöcke gesprochen, über Stirnlampen, über Packsäcke und dann eben wichtige Notfallausrüstungen, die natürlich ganz wichtig ist, wenn einmal was passieren sollte. Wir haben auch geredet über Reparaturmaterialien wie Kabelbinder oder Schnüre, Rebschnüre und haben eben auch über Kälte- und Wärmeschutz und Sonnenschutz geredet. Ich denke mal, wir haben da ziemlich alles durch. Ich möchte mich bei euch recht, recht herzlich bedanken. Zuerst einmal auch ein großes Danke an dich, lieber Andreas, dass du uns da dein Wissen zur Verfügung gestellt hast. Und ein großes Dankeschön auch euch als unsere Zuhörerinnen und Gäste. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann bitte ich euch recht herzlich, ihn zu abonnieren, ihn zu bookmarken und auch einen Kommentar dazulassen, weil dann lesen das vielleicht auch andere und wir vergrößern unsere Zuhörerschaft. Ich würde auch gern einfach so eine Community einrichten. Also schreibt mir eure Ideen, eure Themen, was euch bewegt. Das soll ja nicht nur Einwegkommunikation sein, sondern sollte sozusagen hin und her gehen in unserer Bergwander-Weltweit-Wandern-Community. Und wenn euch die Themen weiter interessieren oder ihr über Ausrüstung weiter was wissen wollt, auf unserer Seite weltweitwandern.com haben wir umfangreiche Ausrüstungslisten. Da gibt es einen Magazinbereich, den man sich auch ausdrucken kann, wo ihr dann wirkliche Checklisten habt für eure Ausrüstung. Und da gibt es natürlich auch weitere Artikel und weitere Podcast-Folgen dort auch zum Nachhören. Ich verabschiede mich und freue mich dann, wenn ihr uns das nächste Mal wieder besuchen kommt, zuhörend. Herzlichen Dank, Christian Wade von Weltweit Wandern.
Cut. Das Pod, deine Podcast-Agentur.